Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Rose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sandra, wir müssen reden.
Nee, ach.
Du kennst mich mal.
Ach, so geht das immer an, ne?
Dann macht ihr doch. Dann echt nicht so lange den Kuchen, den Sandra mitgebracht habt. Oh. Macht ihr doch euren eigenen Podcast.
Das war mein Trick.
Macht doch, was ihr wollt.
Mein Trick war, der Kuchen zu essen, während ihr moderiert.
Bevor du gehst, stellst du eben kurz noch die Sandra vor.
Ja, hier ist Sandra. Die wunderschöne Sandra Ries, die 10 Kilo Kuchen mitgebracht hat, weil sie genau weiß, wie man sich in unser Herz reinmassiert. Weshalb jeder von uns den Mund voll hat mit, sag nochmal, Banane Schoko.
Und Schoko und Sanddorn Sahne und Marone Sahne irgendwas.
Aber eigentlich wollen wir nur Banane Schoko.
Die Banane Schoko macht Sandra just in diesem Moment alle.
Geht das jetzt eigentlich schon los?
Ja, geht schon los.
Das ist alles jetzt live.
Das hier ist die schöne Sandra Ries. Man kennt die von, wovon kennt man dich? Von Südwild? Das habe ich nie gesehen, aber das war was, ne?
Da habe ich angefangen. 2010 tatsächlich. Ich habe nächstes Jahr 10-jähriges Moderationsjubiläum.
Du siehst keinen Tag älter aus als 5.
Ja,
Moderationsjubiläum. Das habe ich falsch gemacht.
Genau.
Und Bundesvision hast du auch gemacht.
Bundesvision Song Contest mit dem Stefan Raab. Mhm. Und tatsächlich auch Wetten, dass Backstage. Also ich habe alle großen Fernseh-Äras da noch mitgenommen, die es da so gab.
Du hast alle Prominenten kennengelernt.
Markus Lanz auch?
Ja, den vor allem.
Den vor allem.
Backstage bei Markus Lanz hast du gearbeitet? Das wäre ganz cool, wenn man da hinten in dem muffigen Aufenthaltsraum sitzt und schon mal so Backstage-Report macht.
Nee, bei Wetten, dass?
Ach so, bei dem, ja, aber ich dachte auch bei seiner Talkshow wäre doch auch cool, wenn man da noch so Backstage-Tanten hätte. Hat man ja nicht. Aber ich dachte, wenn du den schon kennst, naja, egal. Du bist hier, weil wir dich gut leiten können, aber auch, weil du ein Serienmäuschen bist. Du machst für, ich finde den Namen so gut, Fred Carpet, aber ich weiß überhaupt nicht, was das ist, außer dass du deswegen immer Serien guckst und immer coole Serienleute interviewst. Erklär mal kurz, was das ist.
Das ist fredcarpet.com, das ist eigentlich das Kino- und Serienportal von Steven Gätchen, der hat es mal gegründet und der kennt sich ja da bekanntlich sehr gut aus, aber hat sehr wenig Zeit und deswegen gibt es jetzt so ein kleines Ensemble um Steven Gätchen drumrum und wir gucken alle Serien und Filme und jeder, der sich auch dafür interessiert, kann da drauf gehen und kriegt dann so Kritiken und weiß, wann er ins Kino gehen muss.
Kritiken? Du hast Kritiken gesagt?
Kritiken. Ich wollte doch auch sagen.
Du bist kritisieren, wie du Kritiken gesagt hast.
Ja, du bist ja so gut in Aussprache.
Ich bin super gut in Aussprache. Das steht auf meiner Visitenkarte auch raus. Sarah Kuttner, gut in Aussprache. aber da machst du auch immer richtig. Du hast, weil ich fand es so lustig, als wir neulich Haunted Hill Spukschloss besprochen haben. Und ich das ja so furchtbar fand, der noch zu Ende geguckt habe.
Da haben wir uns ein bisschen gestritten.
Da haben wir uns ein bisschen gestritten, weil du hast sogar die Leute da interviewt und alles, ne?
Ist ja kein Grund.
Ich bin für Fred Carpet.
Sie fand's auch gut.
Nach London geflogen und hab die da alle interviewt.
Und du fand's alle gut,
aber
die
fand's
ich
nicht
doof
deswegen
fand.
Gut, ja.
Ja, ich fand die Hauptfrau zum Beispiel richtig furchtbar, die aus Grey's Anatomy. Ja, es war alles furchtbar, aber Sandra fand's gut.
Ich fand das super. Die Serie hat voll gemacht, was sie sollte, nämlich total gruseln. Und das hat voll funktioniert.
Die hat einfach nur alles durcheinander gemacht.
Bei mir hat das total funktioniert und ich bin mehrmals total erschrocken und alles, was dazugehört.
Und dann war es nur geträumt.
Lasst mich.
So, was ist da jetzt die aktuelle Serie? Wie viel arbeitet man da? Oder immer, wenn was kommt? Und dann macht
immer,
man
wenn
so
was kommt. Und man kriegt dort echt halt alles zu Film und Serie. Und wir sind auch so mit Livestreams auf dem Deutschen Filmpreis und machen was zur Oscar-Nacht und lauter diese Dinge. Also man kriegt parallel zum Fernsehballett noch eine Zweitmeinung eigentlich, wenn man die hat.
Ja, das kann niemand wollen.
Also, wie beim Arzt.
Das werden die Leute auch nicht wollen, aber lass ihr doch
die. Wir haben doch schon die eingebaute Zweitmeinung. Wir sind schon
zwei Meinungen.
Zwei Meinungen.
Ja, das ist richtig, stimmt. Das ist allerhöchstens eine Drittmeinung zum Fernsehballett.
Also auf jeden Fall könnt ihr alle auf redcarpet.com gehen und das gibt's auch auf Social Media, auf Instagram und auf Facebook. Das wäre ganz toll, wenn ihr uns mal folgt, dann haben wir auch ein paar mehr Follower.
Ja, aber nur, wenn ihr noch eine Meinung braucht.
Ja, der hat sehr viel zu tun.
Ach was? Weil der immer an diesem Teppich rumsteht.
Der macht jetzt übrigens auch einen Film und einen Filmpodcast. Habt ihr schon
dachte,
gesehen?
Das ist ein Filmpodcast, worüber wir gerade geredet haben. Nee, ist kein Podcast.
Nee, ist ein Serienportal.
Ein Serien- und Filmportal.
Hast du überhaupt nicht aufgepasst? Ein Serien- und Filmportal. Wer
ich
weiß
immer
denn?
Podcast mitgehört, obwohl das niemand gesagt hat.
Ich denke die ganze Zeit an
und
Steven
Gätchen. Und Fred Carpet ist dafür tatsächlich irgendwie ein cooler Name. Also jeder fragt, was das eigentlich soll. Und ich glaube, wir wissen es selber nicht
ganz
genau.
Ich wollte es gerade auch nochmal fragen.
Aber es funktioniert total gut.
Ist ein Wortspiel.
Ich wollte gerade sagen, das ist einfach ein Wortspiel nach Stefans Gusto. Ja. Da ist der schon glücklich. Willst du noch schnell dein Wortspiel, was du spontan machen wolltest?
Nee, das mach ich gleich an der richtigen Stelle und ihr werdet, ja.
Soll ich mal in die Richtung hinleiten?
Nein, noch nicht.
Achso, ich habe vergessen, welche rein. Wir sind alle ein bisschen durcheinander heute. Sandra hat sich super niedlich gemacht. Die ist eh so schön. Und jetzt hat die hier noch Haare eingedreht und hier was mit einem Lidstrich und den ganzen Scheiß. Ja, aber
wisst ihr warum? Weil du immer gesagt hast, dass ihr euch fürs Fernsehballett immer richtig schick macht, weil ihr euch sonst nie schick machen könnt.
Ich habe gesagt, dass ich immer nur Jogginghose anhabe und dass ich manchmal so tue, als wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich hierher komme und dann auch mal eine saubere Unterhose anziehe. Und ausgerechnet heute...
Das hat für mich echt, ja...
Ausgerechnet heute, das wissen die Leute, vielleicht machen wir ein Foto später, sehe ich halt komplett runtergerockt aus. Und ausgerechnet heute hat Sandra sich schön gemacht. Und
ich habe mir sogar die Haare mit dem Lockenstab eingedreht für euch.
Was? Hast du Zähne geputzt?
Na sicher. Was ist das für eine Frage?
Ich finde, man muss das nicht jeden Tag machen.
Wirklich?
Ja, Stefan und ich sitzen sehr weit auseinander, das merkt ihr kaum. Außer es ist ganz schlimm und dann setzen wir uns in einem anderen Winkel zueinander hin.
Nee, Zähneputzen gehört so zur Grundhygiene.
Nein, ach, das ist so eine Urban Legend, so wie das Spinat viel Eisen hat und so.
Das war jetzt so eine Steilvorlage zum Überleiten eigentlich auf unsere erste Serie, dachte
ich. Ich fürchte, wir haben uns noch gar nicht final entschieden, was wir als erstes besprechen wollen.
Was wollen wir dann als erstes
besprechen? Marie Kondo.
Okay.
Okay, los.
Ist jetzt der Zeitpunkt für deinen
Witz? Ja, wir sind ja früher oft mit denen in Urlaub geflogen.
Guck mal, Sandra lacht noch aus so Höflichkeit. Weißt du noch, als ich das früher gemacht habe? Ganz als wir angefangen haben?
Ich dachte nur nicht, dass er das wirklich sagt.
Aber have you met him? This is what I'm dealing with all the time. Und das wird nicht der erste sein. Dem wird gleich noch einer einfallen.
Kommt da noch mehr?
Ich habe jetzt noch weiter vorbereitet, habe ich noch nichts, aber es ergibt
sich
auch spontan.
Schreibst du dir die auch auf?
Nee.
Ich wünschte, er würde, weil dann könnte er nochmal drüber lesen und nochmal.
Aber ich bin ganz zufrieden mit mir.
Ja, naja. So, Marie Kondo, wir haben noch nicht mal abgesprochen, wer was erklärt. Soll ich das mal erklären, damit ihr in Runde haten könnt?
Oh, du willst nur gleich den Pass nicht erklären.
Ich darf das ja nicht erklären, ich bin ja nur Gast.
Ja, du musst gar nichts machen. Ja. Na, dann erklär du Marie Kondo.
Achso, nee, mach ruhig.
Okay. Also da ist Marie Kondo.
Auf Netflix.
Das ist so eine kleine japanische, zauberschöne Frau, die, das wusste ich gar nicht, schon seit Jahren, seit Ewigkeiten so Aufräumexpertin ist, Bestseller-Autorin mit Büchern über, wie man aufräumt. Ich darf ja noch nicht sagen, wie ich es finde, aber ich verstehe gar nicht, wie man damit auch nur ein Buch füllen kann. Aber
seit
gut,
2011 schon, oder so habe ich gelesen, schreibt die schon.
Riesensuperstar auch in Japan und fertig. Produziert den eigenen Kram, ist glaube ich schweinereich, hat zwei Kinder inzwischen und einen Mann, der ihr Manager ist. Und auf Netflix gibt's jetzt Aufräumen mit Marie Kondo und die hat quasi diese eine Zaubermethode erfunden, auf die sonst nie im Leben jemand gekommen wäre, wie man super gut aufräumen kann. Und die Serie ist im Prinzip nur, die rennt in den USA ohne ein vernünftiges Wort Englisch, möchte ich nochmal kurz sagen.
Mit einer kleinen Frau, die sie übersetzt.
Aber mit einer kleinen Übersetzerfrau, was das auch nicht leichter macht. Ich darf noch nicht sagen, stimmt? Ich sag jetzt auch nicht. Und rennt durch amerikanische Haushalte, die jetzt manchmal so fast sogar was Messihaftes haben. Die zweite Folge, ich habe die erste und die zweite gesehen, die zweite hatte tatsächlich ein bisschen was Messihaftes in der ersten Folge, die wir vermutlich jetzt besprechen, war es einfach nur irgendwie so ein ganz niedliches Indie-Pärchen Rachel und Kevin mit zwei Kindern, bei denen es ein bisschen unordentlich ist und rennt also durch diese Haushalte und hilft den Leuten beim Aufräumen und natürlich geht's unterm Strich darum, nicht nur das Äußere aufzuräumen, sondern auch das Innere. Deren Catchphrase ist, soll ich auch schon sagen, was ihr Hauptprinzip in Sachen Aufräumung ist?
Ja.
Naja, im Grunde halt schön zusammenfalten.
Naja.
Diese blöde Catchphrase ist, dass man sich bei allen Sachen, die man hat und überlegen will, ob man sie wegwirft oder behält, die angucken und anfassen und streicheln soll und dann entscheiden soll, ob die einem Freude bringt. Beziehungsweise im Englischen, if it sparks joy und wenn it joy sparks, dann kann man das behalten und wenn es kein joy sparks, dann soll es weg. Und das, was joy sparks, muss auf eine merkwürdige Art zu so einer kleinen Handtasche zusammengefaltet und quer hingestellt werden, denn warum nicht?
Warte, ich habe da noch ein bisschen was anders verstanden. Also ich glaube, es geht im Prinzip, diese Methode heißt KonMari oder KonMari, das musste ich erstmal checken, überhaupt was das bedeutet. Also irgendwie halt mit Marie, ja.
Ach so, das heißt Kon.
Da habe ich lange für gebraucht.
Aber das ist ja eine ganz andere Sprache nochmal. Das ist doch dann Spanisch mit Kon und
ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt diese Methode KonMari-Methode und es geht, glaube ich, darum, dass du halt nicht durch deine Wohnung läufst und einfach das aufräumst, was unordentlich ist.
Ach, man muss einen großen Haufen machen noch.
Ja, nee, sondern dass du von vornherein alles von null auf aufräumst und zwar eben nach Kategorien und nicht nach Räumen. Also du gehst nicht ins Bad und denkst, unordentlich räume ich auf, dann gehst du ins Schlafzimmer, dann gehst du ins Wohnzimmer.
Aber was wäre die Kategorie, die das Bad beinhaltet?
Das ist Kommode.
Oh, du war, was?
Was ist denn mit euch los?
Was ist denn Kumono?
Wie mit mir? Ich habe doch noch gar nichts gesagt.
Warum ich habe nicht ein Wort verstanden.
Ich habe noch nicht ein Wort gesagt.
Ja, ist richtig.
Na, weil du so nickst, als würdest du...
Also okay, nein, nein. Darüber können wir ja gleich noch... Also im Prinzip ja. Gibt es so eine spezielle Form und eigentlich ist es auch nur aufräumen. Und das, wofür sie aber am bekanntesten ist und worüber sich alle auch auf, in den sozialen Medien relativ lustig machen, ist dieses ganze Spark Joy. Und dazu können wir gleich nochmal reden. Also wie fandet ihr es denn?
Ich fand es richtig zum Kotzen und ich... Ich hasse Marie Kondo.
Herzlich willkommen, Sandra Ries.
Oh, warum? Das kommt jetzt
so. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so beliebt mache. Aber
nein, ich bin
ich
komplett bei dir gleich.
Ganz, ganz, ganz schlimm und aus ganz verschiedenen Gründen. Mhm. So.
Ich auch.
Ich finde das gar nicht gut, habe aber das Gefühl, dass ich jetzt anfangen werde, es zu verteidigen.
Ja, das bist damit du. So bist du. Nee, einfach aus Bockigkeit. Manchmal ist ja so, das geht dann nicht. Wir müssen dann...
Ich sag mal, was ich das Schlimmste daran finde, meiner Meinung nach. Das geht ja nicht ums Aufräumen, sondern du hast es ja nur so leise angedeutet. Ja, genau. Es ist ja wirklich die Idee, dein Leben dadurch besser zu machen. Und die erste Folge, dieses nette Independent-Pärchen, waren unglaublich unerträgliche...
Ich mochte die.
Oh, die waren scheiße und die hatten offensichtlich ein größeres Problem in ihrer Beziehung, weil der Mann irgendwie so spät nach Hause kommt und so viel arbeitet und die Kinder so selten sieht. Und ich finde, in jeder Sekunde strahlen die sowas aus von... Oh, hier ist was im Argen. Aber wenn wir erstmal die Schränke aufgeräumt haben, dann wird es super sein.
Aber die waren auch super glücklich am Ende, das stimmt ja.
Nein, aber das ist auch das, was mich auch schon nervt als großes Thema, dass so suggeriert wird, aufräumen löst alle deine Probleme.
Das wird nicht einzige nur suggeriert, Problem, das wird knallhart in jeder Sekunde
das
gesagt.
Das einzige Beziehungsproblem, was sie haben, ist, dass sie nicht aufräumen können. Und das sagen sie ja dann auch ganz oft so.
Nein, die haben ganz große Beziehungsprobleme, die dadurch verursacht werden, dass sie nicht aufgeräumt haben.
Ja, also, aber die Sendung suggeriert uns, dass das einzige Problem das Aufräumen ist. Weißt du, wenn sie so sagen, wir streiten meist über Geld und Unordnung. Und dann kommt doch auch noch der Typ, wie heißt der, Kevin? Sieht man dann in einer so einer Sequenz, die eingeblendet wird, hier liegen Kissen herum. Das sind irgendwie normale Kopfkissen. 7 davon liegen hier herum, wo du dir denkst, oh Gott, wie unglaublich schlimm.
Ich mochte gerne, dass die sich zwischendurch fast ein bisschen lustig gemacht haben über Marie, weil es gab so einen Moment, wo die Frau, wo Rachel, wie heißt das, Bügel aussortiert hat in so eine große Kiste und sie irgendwie meinte, die muss sie behalten und er meinte, was ein bin full of Hanger Sparks Joy for you, wo ich so dachte, wenn das die Marie hört.
Da hat ich finde, die haben sich gar nicht lustig gemacht. Das ist auch mein nächstes Problem, dass die alle da total ernst bei der Sache sind. Ja, und dass die irgendwie so tun, als wäre das total normal, wenn sich Marie Kondo da am Anfang, hat sie so ihre Zeremonie und setzt sich in die Wohnung und meint, wir müssen uns erstmal irgendwie die Erlaubnis der Wohnung holen, dass wir jetzt aufräumen dürfen und meditiert dann da so halb und sagt dann, sie muss kurz rumlaufen, einen Energieort suchen, wo das besonders gut geht, um sich hinzuknien. Ja, und ist euch das aufgefallen in der Folge, dass sie dann sagt, sie muss den Energieort suchen und dann setzt sie sich exakt dahin, wo sie losgelaufen ist.
Das weiß man ja nicht am Anfang.
Man weiß ja nie, wo der Energieort ist. Da hätte sie doch da schon spüren müssen, dass da die Energie herkommt.
Lass uns mal konkret über Marie sprechen.
Ich wollte sagen, aber da verzieht keiner eine Miene. Die machen dieses ganze Ritual mit und keiner beschwert sich.
Da steht ja auch ein Kamerateam rum. Die sind, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert.
Im Gegenteil, nicht? Die sind total begeistert. Dieses Pärchen, wo die so nett findest, das Erste, was die Frau sagt, wenn die Tür aufmachen, Marie davor steht, may I hug you, die wird sofort gedrückt.
Ja, aber
gedrückt.
Das sind Amerikaner.
Die zweite Folge besteht zu 50% aus Tür aufmachen, Marie steht wieder vor der Tür und sie wird umarmt. Und alle so, oh, Marie, Marie, alle mit so diesen total überschlagenen Stimmen. Die machen das nicht mit, weil das Kamerateam da steht, sondern weil die sofort sagen,
Amerikaner sind.
Na, die sind hart dafür eingekauft worden.
Oh, wir können mit dem Haus reden, das ist ja eine tolle Idee, das liebe ich, wir reden viel zu wenig mit dem Haus. Das sind alle sofort begeistert.
Lass uns mal erstmal nur über die Frau sprechen. Ja. Ist ein bisschen schwierig, weil man will ja auch wirklich auf gar keinen Fall rassistisch sein. Aber ich kann, weil ich Asiaten gar nicht kenne, gar nicht einschätzen, was die für eine Art Mensch ist von der Art. Also erstens spricht sie auch kaum Englisch. Über Sprache würde das ja funktionieren. Du siehst also wirklich nur diese kleine, zarte Frau, die immer nur Röcke trägt. Denn, habe ich im Internet gelesen, Hosen haben irgendwann nicht mehr Joy gesparkt für sie. Hat sie tatsächlich wirklich so gesagt, ja.
Aber das ist doch okay.
Erstmal, ja, aber ich fand's absurd. Man kann auch einfach sagen, steht mir nicht, mag ich nicht, was auch immer. Es kann ja nicht immer alles Joy sparken oder nicht sparken. Und dann steht die da, man kann die gar nicht einschätzen, weil die diese unfassbar zauberhafte Übersüßigkeit von kleinen, zarten, japanischen Frauen, man weiß immer gar nicht, ist die speziell doof und anstrengend oder ist das tatsächlich so eine...
Oder sind alle Asiaten so?
Naja, nee, aber die sind ja schon tatsächlich zurückhaltender und freundlicher und nicht so körperlich und nicht so laut.
Die werden aber sofort umarmt von diesen Amerikanern.
Genau, das habe ich mich auch wirklich gefragt. Ich habe nämlich neulich mal einen Vietnamesen umarmen wollen, weil er mir ganz doll geholfen hat. Das war dem, da habe ich eine Grenze übertreten, die ich nicht wusste. Den meinten die dann ganz freundlich, ah, das wäre bei denen nicht so. Und ich so, hey, danke, danke, super Typ. Und mich nervt, dass ich nicht einschätzen kann, ob die so doof ist, wie ich sie finde, oder ob das einfach nur so ein Naturell ist. Tatsächlich ein asiatisches Naturell. Die ist ja vollkommen unwitzig.
Das passt vielleicht ein bisschen zu einer Art Klischee, aber ich glaube schon, dass die per se einfach so eine ekelhafte Perfektion ausstrahlt und das liegt an ihr. Punkt.
Ich glaube, eins muss man sagen, und das ist die Stelle, wo ich dann angefangen habe, ist ein bisschen anders zu sehen, weil ich so einen Artikel gefunden habe. Die kriegt ja wirklich unfassbar viel Hass ab in sozialen Medien. Und
ich dachte, alle lieben die.
Nein.
Wieso verkauft die dann so viele Bücher? Das macht doch
für
gar
die anderen
Sinn.
Leute.
Naja, das macht ja den Hass nur noch größer. Und es hat einfach dieses Ganze mit den Räumen reden und auch dich von Gegenständen, bevor du dich von ihnen trennst, sollst du dich ja bei ihnen bedanken.
Diese
und
Bedankerei, ja.
Das ist eine ganze Religion. Das ist diese Shinto-Religion. Okay. Und dazu gehört dieser Glaube, ich habe es jetzt auch nicht im Detail mehr gemerkt, aber dieser Glaube, dass in so Gegenständen, dass da Geister leben, dass die Geister sind. Ich erkläre es jetzt schlecht, aber es ist eine ganze Philosophie. Es ist,
was hat die eigentlich gemacht vorher, wenn du sagst Religion? Also was hat die gemacht vorher, bevor sie aufgeräumt hat?
Das habe ich gestern googelt, aber schon wieder vergessen. Aber sie hat sich tatsächlich an dieser Art Religion, das habe ich auch gelesen, so ein bisschen orientiert. Wobei ich das Bedanken sogar ein bisschen niedlich fand. Weil ich dachte, wenn du jetzt hier, du altes T-Shirt, du Zahnputzbecher, 10 Jahre bei mir gewohnt hast. Manchmal ticke ich auch ein bisschen so, dass ich denke, du musst jetzt weg, aber dankeschön. Ich müsste jetzt nicht bei jedem T-Shirt und bei jedem Zahnputzbecher machen, wie es da gefordert wird.
Aber ich glaube, dass mich deswegen viel mehr die anderen Leute aufregen als die Frau, weil wenn die aus einer ganzen Kultur kommt, wo das alles eine Bedeutung hat, wo das nicht nur so ein leeres Ritual ist, sondern wo du das wirklich empfindest, fände ich es jetzt schwer, das zu verurteilen. Aber wenn dann wirklich diese Teilnehmer alle so, oh ja, lass uns bei dem Raum bedanken. Und dann denkst du,
aber du findest es doof, weil das gar nicht deren Religion ist, sondern die einfach nur so alles mitmachen wollen.
Nein,
oder
ich habe auch mit Religionen, mit so Ritualen ein Problem.
Du hast auch ein Problem mit Ritualen.
Wir haben ein Problem mit Marie Kondo.
Du hast ein Problem mit Religion.
Ich tue mich da nur so schwer, das zu verurteilen, wenn wir davon nur so eine komische Oberflächlichkeit mitkriegen. Aber diese Oberflächlichkeit wird ja sofort abgekauft von diesen Leuten, wo die sind, und natürlich auch durch die Sendung vermittelt.
Es wird aber auch nicht mehr als diese Oberflächlichkeit geboten.
Genau. Ja, sagt ne?
Die also. Sagt sogar dann am Anfang, sie weiß nicht, ob sie dem Haus gerecht werden durch ihre Lebensweise. Das finde ich total krass.
Wie genau hast du das auf Deutsch geguckt?
Ja, sicher.
Achso, na, ich habe das auf Englisch geguckt und dachte, ich verstehe nicht ein Wort, wenn man wusste.
Dann hättest du es mal lieber auf Deutsch geguckt.
Ja, habe ich irgendwann, aber es ging nicht wegen der schlimmen Synchronstimme, diese Mickey-Maus-Stimme. Ich dachte auch, wir kommen gleich zu dem Punkt zurück.
Ich habe auf Englisch mit Untertiteln geguckt.
Ich auch, aber selbst da war die spricht ja ganz manchmal Englisch, aber auf so eine japanische Art, dass man es dann, und das untertiteln die nicht, weil sie denken, nur wird ja Englisch gesprochen.
Aber war euch nicht auch so, dass in einer Folge, ich glaube, das war die zweite, irgendwo sitzt sie da mit in der Küche. Und mir war so, ich habe nur nicht mehr ganz durchgeblickt wegen des ganzen Overvoices und Untertitelzeugs, dass sie da tatsächlich am Stück sehr, sehr lange Englisch spricht.
Das kann
ich
mir nicht
vorstellen.
Und
dann dachte ich mir, okay, krass, vielleicht inszenieren die nur so. Und die spricht eigentlich
nicht.
Die wohnt ja auch in den USA.
Ja, das habe ich auch gesagt.
Ihr bist da gerade hingezogen.
Achso, weil da dachte ich auch, die lebt nämlich in L.A. mit so wenig Englisch. Kommt sie da aber,
ich dachte, vielleicht inszenieren sie so, dass sie dadurch noch starmäßiger wirkt. Dadurch, dass sie dann immer die Dolmetscherin dabei haben muss. Und das ist ja auch ist euch diese erste Szene schon aufgefallen? Da ist mir schon hochgekommen, so. Die kommt ja in einer Limousine angefahren, tatsächlich, steigt aus, es regnet, die Dolmetscherin trägt ihr so den Regenschirm hinterher.
Haben wir eine andere Folge gesehen? Nee,
die hab ich schon wieder nicht aufgepasst.
Und dann sagt sie noch so, ich liebe große Regenschirme. Alter, da wird sie halt schon so völlig überinszeniert als Star.
Du bringst mal auf den Punkt, warum du sie so derbe hasst. Ich bin fast ein bisschen geflasht und sexuell erregt von deinem Hass.
Ja, ich habe mich dann auch gefragt, ob der Hass, ob das auch ein bisschen an mir selber liegt.
Ja.
Also ich glaube, es geht, glaube ich, um diese krass ekelhafte Perfektion. Und ich finde, das ist ja so ein bisschen auch unser Zeitgeist, was gerade in uns allen drin steckt, irgendwie durch Instagram und alles sieht immer supi schön aus und ist immer nur perfekt und toll und das absolute Maximum. Und ich habe diese ekelhafte Perfektion, glaube ich, irgendwie so ein bisschen in mir und will die lieber loswerden. Mhm. Also das ist was ich an mir selber gar nicht so dolle mag, und dann auf einmal kommt halt Marie Kondo durch die Tür und alles kommt hoch.
Wobei die ja mehrmals so Sachen sagt, wie bei mir ist manchmal auch unordentlich. Ja, und ich wette, das heißt, dass so ein Bleistift irgendwie runtergefallen ist vom.
Wobei,
vom
ich möchte kurz mal, der alte OCDler in mir möchte, als sie das erste T-Shirt zu so einer kleinen Handtasche gefaltet haben, ne, dieses, ich weiß noch, es war ein graues T-Shirt. Habe ich mir sogar aufgeschrieben, nur zum Nachgucken, wo das war, bei Minute 21, falls es jemand nachsehen will, wird das erste T-Shirt gestreichelt und gefaltet und dann ist es am Ende dieses kleine Paket. Und es ist voller Falten. Das wurde überhaupt nicht gerade, da werde ich nervös und denke, wenn wir jetzt schon so Dinger machen, war so eine Querfalte. Guckt ruhig erste Folge 21, da bin ich, werde ich wahnsinnig, dass das nicht vernünftig gemacht ist. Wenn die schon so einen auf Perfektion macht, warum kann das T-Shirt dann nicht auch glatt gestrichen werden?
Aber
die ganzen Tipps sind unnütz.
Ich glaube, an der Stelle geht es nicht um Perfektion. Was ist jetzt ja auch nur so, was ich da gesehen habe. Ich glaube, es geht nicht um Perfektion im Sinne, dass du das perfekt glatte T-Shirt hast, sondern
schon eine Handtasche,
dass du alles so hinlegst, dass du das alles mal schon auf einen Blick sehen kannst.
Ja, ich möchte aber lieber jemanden, der mir suggeriert, hey, du kannst auch mal eine Schublade haben in deiner Küche, wo alle Tupperboxen total random drin rumliegen. Nee, und das ist total okay.
Die ganze Welt hat so Schubladen. Das ist eine Sendung, die sich gegen diese Schubladen richtet.
Ja, und das muss ja auch okay sein. Ich meine, so
räume ich
auch.
Das ist nicht okay.
Doch, ich habe Ecken in meiner Wohnung, die sind halt unordentlich,
wenn das so
und dann blende ich
ist.
Die einfach aus und bin aber trotzdem glücklich.
Aber das ist lustig, weil ich glaube, das triggert wirklich was in dir, wo du einfach total mit dir selber ein Problem
ist das
hast.
Blut, ihr meint, das ist alles Ohren mein Problem?
Ja.
Ihr hasst die doch auch.
Nein, nee, ich hasse die aus anderen Gründen. Ja. Weil diese Ordnung, das ist so eine Sache, die stört mich gar nicht, denn ich bin selber sehr ordentlich und jemand, der regelmäßig wegwirft. Für mich macht all das, es gibt
dann
kleine
Kisten.
Dann
du jetzt nochmal zusammen, warum du
ich die hasse. Ich hasse die wegen dieser Mäuschenhaftigkeit, weil die keinerlei Charakter für mich hat. Ich brauche so einen Host, muss irgendwas mitbringen. Irgendwas, selbst, keine Ahnung, der schlimme Typ von First Dates auf RTL 2, aber der, weißt du, der immer an der Bar steht. Aber
ich wollte gerade sagen, da kannst du ja ganz viele hassen.
Ja, aber die macht nichts, sie kommt einfach rein, ich verstehe nicht ein Wort von dem, was sie sagt. Sie hat keinerlei persönliches Profil, kein Humor, kein irgendwas, dieses Ganze eben dann doch so asiatische in die Hand gekichere und mir ist das fremd und ich habe das Gefühl, dass da, aber das ist eben der Punkt, dass ich nicht weiß, ob so Menschen sind, weil diese Aufräumgeschichte befriedigt mich, das hat Stefan, glaube ich, schon vermutet, schon ein bisschen. Ich finde
total.
Schön, dass das so aufgeräumt
jetzt halt
ist.
Mal ehrlich, das befriedigt
nee, so
doch
schlimm
total.
Nicht, weil ich das selber mache. Ich räume regelmäßig, schmeiße ich Sachen weg oder bringe die und so. Ich kann das nachvollziehen. Was mich richtig nervt, ist, dass da kaum was passiert. Dieses ganze Ding basiert wirklich nur auf hol alles, was du hast, zusammen und reduziere es stark und hänge es wieder ordentlich hin.
Also das,
wo
was
denke,
dich befriedigt,
weiß doch jedes
Kind. Ist der Effekt zu sehen, da ist es vorher unordentlich und dann
exakt.
Ist es ordentlich.
Ich bin klassischer Fan von Vorher-Nachher-Geschichten, aber der Weg dahin ist bei Marie Kondo so anstrengend, dass ich tatsächlich lieber selber aufräume. Für
nee, und
den
überleg
Vorher-
mal weiter, ob auf dem Weg dahin wirklich sinnvolle Tipps kommen.
Nee,
ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt,
ja
aber
nur
da sitzt die sitzt ja dann immer in ihrer Erklärrubrik, sitzt die immer in so einem ganz sauberen Wohnzimmer, das garantiert nicht ihres ist. Ihr
das
Oberteil
ist
passt zum Sofa. Kissen, das ist total schwierig. Und dann faltet sie ein Bettlaken. Was hochkompliziert ist, das ist eine Wissenschaft, weil ein Bettlaken hat keine Ecken. Ein Spannbettlaken hat keine Ecken und deshalb ist das besonders schwer zu falten. Sie zeigt uns nun, wie man das tut und faltet es einfach trotzdem übereinander, so als hätte das Ecken. Was
das
soll
meine
das?
Ich, das meine ich, du hast eine ganze Sendung ohne Tipps. Sondern
es ist total ungerecht. In Folge 2 gibt es da ist sie in der Familie, haben alle schon wegsortiert und am Ende haben sie noch ganz viele Fotos. Mhm. Und dann sitzen sie ja mit den Fotos und denken, oh Gott, so viele Fotos. Und dann sagt Marie Kondo, gute Art, Fotos aufzuheben, ist, Achtung, jetzt in ein Fotoalbum.
Ja. Das meine ich. Das nervt mich daran am allermeisten. Hier ist ein Laken. Am besten räumt man es auf, indem man es zusammenfaltet. Hier sind Fotos. Am besten räumt man es auf in ein Album. Hier ist viel kleinteiliges Kram. Packen Sie es ruhig in eine Kiste.
Aber durchsichtige Kiste.
Ja, und das Ding ist, es sind nur diese drei Sachen. Wenn wenigstens immer ein neuer Tipp dazu käme. Aber es wird dann immer noch gefragt, ob es Joy sparkt. Und man muss immer Danke sagen. Das basiert auf drei Dingern, die eigentlich jedes Kind weiß. Und das muss ich mir nicht ewig angucken mit einer Frau, die mir auf den Sack geht und wie Mickey Mouse klingt.
Richtig.
Aber warum kriegt dich das nicht bei deiner Liebe zu Martin Rütters Hunde-Sendung?
Exakt, den Vergleich habe ich gestern mit mir selber gezogen.
Weil es sind drei völlig simple Ratschläge, auf denen
okay,
das beruht.
Kein Futterbeutel und Wasserspritzer.
Es werden ganz viele Sachen zwischendurch weggelassen und du siehst, wie die Leute anfangen aufzuräumen und dann wird eingeblendet Tag 41. Du denkst so, wow.
Ja,
okay. Und das ist auch so Martin Rütter, wenn du dann zwischendurch denkst, okay, das müsste der jetzt innerhalb von, und dann ist auch so 6 Wochen später schaue ich nochmal vorbei. Oh, wir sind noch ganz am Anfang.
Aber bei Martin Rütter sind zumindest Hunde zu sehen.
Ja,
das macht mich schon glücklich. Und
stopp,
ich kann
was hat das jetzt mit Martin Rütter zu tun?
Das ist
gleiches
Format.
Jemand gibt dir die immer drei gleichen Tipps für ein Problem.
Es geht um Vorher-Nachher.
Es geht um vorher,
auch um Tipps und genau.
Mit genau, praktischen Ratschlägen. Genau, und in dem Fall hat mich wirklich diese Verbindung auch von, dass du dann eingeblendet kriegst, jetzt sind 6 Wochen vergangen. Die haben offensichtlich 6 Wochen lang diesen Riesenberg an Unterwäsche in ihrem Schlafzimmer abgearbeitet.
Ja. Wobei die in der zweiten Folge, das war schon echt krass, wie viel Klamotten die hatten. Da glaube ich sogar, dass du da 40 Tage für brauchst, um das halbwegs runterzurocken.
Ich fand den und das Verlogene, so
der war super zweiten. Süß, wie der eingepennt ist, als er seine Baseballkarten sortiert hat.
Das Verlogene ist ja auch noch, dass sie, ich glaube, das Einzige, was die Frau wirklich für die Leute tut, weil wir jetzt ja schon gesagt haben, die Tipps sind total unnütz und so, das Einzige, was die macht, ist, dass sie regelmäßig vorbeikommt, ja, und das übt Pressure auf die Leute, genau, aus.
Aber das ist aber auch wie Martin Rütter.
Ja, aber das ist auch eine super Art, die funktioniert. Ja, okay. Der einzige Grund, warum ich aufräume, weil gelegentlich jemand zu Besuch kommt oder die Putzfrau.
Ja. Meine also Putzfrau hat ja gekündigt, wollte ich nochmal sagen. War ihr ein bisschen...
Aus Langeweile.
Ja, ich wollte so gern, dass sie auch nochmal Staub wischt an bestimmten Orten, aber fand sie ja nicht so Teil des Jobs. Und
das finde ich übrigens ein spannendes Thema. Ich finde nämlich eigentlich, das sollte so eine Putzsendung geben. Das würde mir viel mehr bringen als dieses Aufräumen.
Warum? Weil du Tipps beim Putzen machst?
Ja. Aber, also ich glaube, Putzen ist eine größere Wissenschaft als Aufräumen.
Man macht Sachen einfach aber sauber.
Davon gibt es 100 Sendungen. Hast du mal Yvonne Willigs im WDR gesehen?
Nee.
Das ist die Haushalts, wie heißt denn das, der Haushaltscheck oder so heißt das. Ganz, ganz schlimm.
Wusstet ihr, dass Konto ein Verb ist? Die haben aus ihrem Nachnamen ein Verb gemacht.
Ja, die haben ein eigenes englisches Verb. Wie geil ist das denn?
To Konto und die Fluggesellschaft. Und die trägt immer weiß, weil das part of the clean appearance ist. Fast alle Pressefotos von ihr sind mit weißer Kleidung, mit Absicht. Die ist nicht meine beste Freundin.
Ich muss jetzt nochmal sagen, dass mich das womöglich erstaunlicherweise, ich hasse die viel weniger als ihr, aber diese Langeweile, die das Ganze ausstrahlt, weil in Wahrheit, das ist ja auch so ein Phänomen, in Wahrheit ist das sowas, was in Deutschland, ohne dass irgendjemand darüber reden würde, auf Kabel 1 als so eine Vorher-Nachher-Sendung laufen würde.
Mhm. Ach so, wie der Trödeltrupp ist das auch ein bisschen, fällt mir gerade
ein.
Ja, so nach mein Kind, dein Kind, wie erziehst du denn, kommt Marie Kondo so. Das würde passen.
Ja, aber ich finde es sogar schlechter als den Trödeltrupp. Beim Trödeltrupp hast du immer noch so ein bisschen Streit und die Leute sagen, ich will aber 300 Euro für das alte Fahrrad, und dann sagen die Trödeltypen immer, spinnst du, und dann sind da mehrere Menschen und die sprechen auch eine Sprache, die man versteht und alles. Also ich...
We should talk.
Es ist auch einfach, es ist immer dasselbe. Jede Folge ist einfach immer dasselbe.
Ich habe das ja auch gesehen, aber ich glaube,
ja. Und die
ich habe, glaube ich, sogar 3 gesehen. Das ist auch dasselbe.
Ja. Gut, sind also wir alle gleichermaßen enttäuscht.
Aber krass, dass wir so hitzig diskutiert haben, obwohl wir uns eigentlich einig sind, dass
wir weil wir 3 verschiedene Varianten von Hass hatten.
Unterschiedliche Gründe, unterschiedliche genaue Zielorte. Eigentlich könnten wir kurz nochmal ernsthaft drüber reden, ob denn an dem Gedanken was dran ist, dass du dein Leben besser machst.
Mit Aufräumen.
Ich glaube wirklich. Ich war auch, wenn ihr das so hasst, aber es, also ich.
Sandra hasst es ja eigentlich nicht.
Nö, Aufräumen ist super. Aber Marie Kondo mag ich nicht.
Ja, aber
lass uns kurz beim Aufräumen bleiben.
Ich glaube, dass das, also ich habe oft ein Bedürfnis nach Ordnung. Ich räume auch gerne Sachen auf und ich stelle auch gerne so Sachen gerade hin und so. Und ich glaube, das ist, weil innen drinne mehr Unordnung ist. Und wenn ich die schon nicht auf die Reihe kriege, dann hilft mir das, Außenordnung zu machen. Dann ist da schon mal Ruhe und dann kann ich mich mehr mit dem inneren Chaos oder so beschäftigen. Ich glaube sehr wohl, wenn du in so einer richtigen Messi wohnst, also wenn du wirklich zur Fülle Kram hast, kommst du ja an alles nicht ran. Das macht dein Leben wirklich nicht schöner.
Ja, richtige Messi-Wohnung ist ja nochmal was anderes. Aber so diese,
auch
Frage,
einfach die Fülle von Kram. Und wenn du keinen Platz in der Küche hast, um da einfach nur die Pfanne mit dem Spiegelei abzustellen, ich glaube, dein Leben ist schon einfacher, wenn du Platz in der Küche hast. Punkt.
Aber ich wollte jetzt eher auf so eine einfache Unterscheidung raus von Leuten, die sagen, am Ende von so einer Party, du hast irgendwie 10 Leute eingeladen und gefeiert oder was, und dann ist es 3 Uhr morgens, gehst du ins Bett und sagst, nee, ich spül das hier schnell noch weg. Das sind ja einfach zwei,
also,
da musst
du
nicht messy sein, sondern das sind ja einfach 2 unterschiedliche Arten von Leuten. Ja, so bin ich nicht.
Ja.
Aber wann räumst du es denn weg? Gar nicht? Und wartest du, bis jemand
Ich warte, bis das festgetrocknet ist.
Du wirst es dann alles weg?
Nein.
Auch die Teller?
Nein, man kann das ja auch stundenlang einweichen. Dann liegt das da in der Spüle. Und einweichen ist so super, weil dann kann man ganz andere Sachen machen. Dann hört sich erst am nächsten Tag wieder, dass man ja noch Sachen in der Spüle einweicht.
Ja, so bin ich.
Das ist alles nicht so schön.
Zwischen euch. Ich bin der Komono-Typ. Weil Komono ist ja Bad und Küche und Garage, glaube ich. Also Garage habe ich nicht, aber ich bin so ein Bad und Küche, finde ich, muss sauber sein irgendwie, sonst fühle ich mich nicht wohl. Und ansonsten darf es bei mir echt gerne einfach so Ecken geben, wo alles total und ewig rumsteht. Ich blende das aus. Und das macht mich echt nicht unglücklicher oder meine Seele unordentlicher. Und Marie Kondo suggeriert mir jetzt, dass ich ein Problem habe, was ich vorher überhaupt nicht hatte.
Sandra, du hast selber gesagt, dass ich sehr dunkle Stellen habe. Und dass sie das aus dir raus, dass sie das an die
Sandra, das mit dem Problem hatten wir echt schon etabliert.
Ja,
also da können wir jetzt nicht wieder...
Bernd, geil, wie du selber jetzt so tust, als wäre das doch nicht so, sondern als wäre man, nee.
Das ist doch kein Problem. Also sowas hat doch jeder Mensch,
du hast
so
selber
Züge
gesagt,
in sich hat,
dass du das anstrengend
vielleicht nicht
und die Art, wie du es jetzt bestreitest, macht es nur noch deutlicher, wie
glaubst
groß
du, dass
ist.
Wir nicht zuhören oder was? Wir
hört
haben jedes Wort
mal,
von
auch
dir
nicht
auf
zu
Band.
Therapieren.
Du hast damit angefangen, wir wollen nur unterstützen, dass du gesagt hast, du hast ein Problem und Marie Kondo holt das aus dir raus und das wolltest du nicht.
Ich habe nicht gesagt, ich habe ein Problem.
Wir spulen gleich nochmal zurück. Ich habe sehr wohl das Gefühl,
dass du das gemerkt.
Das ist ein Zug, den ich nicht so gerne mag mit dem Perfektionismus.
Wir finden, dass du ein Problem hast. Allein das ist schon eine Diagnose.
Sollen wir mal zu dir in die Wohnung kommen?
Ich war schon mal bei ihr in der Wohnung.
Ja und, wie war's?
Sauber.
Na also.
Richtig sauber oder nur so oberflächlich?
Kommunosauber.
Kommunosauber, sagt man ja. Was war Kommune nochmal? Ich will das auch häufiger benutzen,
Küche,
wenn man eine Garage hat.
Küche, Bad, Garage.
Weißt du, was ist das für ein Wort? Küche, Bad, Garage. Das bedeutet
Küche,
doch nichts.
Komma, Bad, Komma, Garage.
Ja, aber dann ist ja nur eine Aufzählung von Räumen. Ich dachte, das ist auch ein Adjektiv. Kommuno.
Oder bedeutet das Kleinkram? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich hätte auch
aber
gesagt
ich glaube, Kleinkram in Küche, Bad und Garage.
Wer viel davon hat, ist der Kommunotyp oder was? Der viel Kleinkram hat in Küche, Bad und Garage.
Nee, ich dachte, der Kommunotyp ist, wer halt darauf achtet, dass das aufgeräumt ist. Und der Rest kann
weil
nicht
aufgeräumt
keiner
sein. Von uns ernsthaft Ahnung hat, was Kommuno und Con-Marie und so ist. Sondern wir uns eigentlich alle nur Marie Kondo doof finden.
Das ist auch die Hauptsache.
Ey, you guys, you totally spark joy for me. Ist echt so. So, sind wir fertig? Oder hat noch, hier möchte jemand nochmal, du hast, Sandra hat ja, da müssen wir auch noch ein Foto von machen, fantastische Notizen. Sandra hat so Grafiken, die hatten DIN A4-Blatt und in der Mitte steht Marie Kondo groß und dann ist da so ein Kreis drum gemalt und von da gehen lauter Pfeile in alle Richtungen ab. Ist das, sind das so Rubriken oder wonach ist das unterteilt?
Das ist die Art, wie Marie Kondo
es ist wirklich
Notizen
exakt,
machen würde.
Wenn Marie Kondo in einem Podcast zu Gast wäre, dann hätte die genau diese Notizen. Bitch.
Ich sag ja, dass es ein Charakterzugang ist, den ich selbst nicht so mag.
Ach, auf
Problem,
einmal wieder,
oder?
Auf einmal.
Ein bisschen
Problem.
Aber ich nenne das nicht Problem.
Ich empfinde es als Problem. Du hast sogar Sachen mit Markern gemacht.
Okay, ich bin die Marie Kondo in Vorbereitung.
Zufrieden? Podcast, ja, zufrieden.
Du willst nur deine eigene Show haben. Du willst,
was? Oh, so eine Vorbereitungskondo-Show.
Vorbereitungskondo-Show?
Ich hab genug Arbeit.
Ah, putzen.
Sandra Ries versucht rauszufinden.
Geiles Luxusproblem. Ich habe genug Arbeit. Das sage ich auch immer.
Ja, weil du an irgendwelchen Fred Carpets rumstehst.
Eine Putzshow. Warte mal. Ihr redet so unglaublich schnell.
Ja.
Du wolltest mir gerade eine Putzshow geben.
Ja.
Das finde ich gar nicht blöd.
Eine Organisationsshow, dachte ich.
Nee, du wolltest eine putzen. Putzshow. Eigentlich sehnst du dich nach jemandem, der dir erklärt, wie du Sachen gut putzen
ja,
kannst.
Ja, dass man mal so weiß, welchen Lappen für was und so. Ich glaube, ich mache da einiges falsch. Also das
aber
würde
das
mir mehr bringen
doch.
Als aufräumen.
Das weiß man doch, welchen Lappen wofür.
Und woher weißt du das?
Vom Putzen.
Steht das nicht im Supermarkt? Steht
auf den
Lappen,
steht es auch drauf. Dies ist ein Lappen für folgende Gelegenheiten.
Ja, okay, wir machen keine Putzshow. Ich lese einfach mal, was auf den Lappen steht.
Ja.
Ist okay.
Auch auf den Flaschen steht oft, wofür man Sachen benutzen kann. Kalkreiniger, Glasreiniger. Da sagt das erste Wort oft schon, worum es geht. Toilettenreiniger, Bodenreiniger.
Aber es muss doch noch mehr Leute geben, die nicht Bock haben, das zu lesen, was da drauf steht, sondern die sich vielleicht eine Putzshow angucken würden, wie das geht.
Also wenn Marie... Wie heißt die Kondo? Irgendwas beweist.
Dann geil, wie du den Namen vergessen hast.
Ich wollte Kimono sagen, das ist falsch.
Nee.
Wenn diese Sendung irgendwas beweist, dann ist doch, dass du Leuten nicht irgendwas Neues erzählen musst, um eine Fernsehsendung zu kriegen.
Ja, es freut mich sehr für euch, wenn ihr wisst, wie man putzt. Mir könnte man da was Neues erzählen.
Es liegt da Aggression.
Es ist ein bisschen aggressiv heute.
Und die kommt nicht
vielleicht
von uns.
Sollten wir
zur Abwechslung kommt
vielleicht
die mal
sollten wir das Format wechseln.
Sandra ist ein sehr aggressiver Gast, ja, aber auch gut vorbereitet.
Das nicht erwartet. Sollen wir zum nächsten Thema über...
Nein, können wir noch schnell... Sandra und ich hatten festgestellt, wir wollten noch über unsere Finger sprechen. Sandra hat nämlich auch einen Appenfinger, den kann sie dir sogar zeigen.
Hm. Wir wollten uns eigentlich darüber unterhalten, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, dann sag, wie wir uns kennengelernt haben, aber zeig Stefan
wegen
auch
meines
den Finger.
Fingers. Tatsächlich. Ich hatte letztes Jahr, oder ich laufe mein halbes Leben lang schon rum, mit einem Leberfleck, der in den Nagel eingewachsen ist. Na, das ist noch nicht so schlimm.
Das klingt
das ist
schon
erst
schlimm.
Der Anfang.
Das ist erst der Anfang.
Aber halt so, kurz.
Ja, so wie man einen Leberfleck haben kann, der sich nicht so schön entwickelt, ne, und dann beim Hautarzt
also
entfernt wird. So hat sich das
auch hier so Richtung, ist kein Krebs.
Jetzt lass Sandra doch.
Ach so.
So hat sich das auch bei meinem Finger entwickelt, dieser Leberfleck. Und dann musste mir leider im letzten Jahr mein kompletter Nagel wegoperiert werden. Und der kommt auch nicht mehr nach.
Nur ein ganz kleiner Fitzel kommt nach, haben wir eben drüber gesprochen.
Ja, aber der ist jetzt schon behoben. Also ja, also auf jeden Fall wurde mein komplettes Nagelbett ausgelöscht und ich habe einen Fingernagel weniger tatsächlich seitdem, ja. Was so halbwegs tragisch ist. Und Sarah hat diese Tragik mitempfunden und hat mich damals im Krankenhaus besucht. Einfach.
Oh, schön.
Ja. Und das hat mich so gerührt, dass die das verstanden hat, dass das so halbwegs schlimm sein kann.
Na, der Krankenhausteil dachte ich, wäre schlimm. Der Finger dachte, wusste ich gar nicht. Ach guck, jetzt haben wir uns in der ganz falschen Umstand kennengelernt. Ich wollte einfach nur da so ein Krankenhaus.
Auf jeden Fall habe ich seitdem einen Nagel weniger und dafür Sarah.
Genau. Aber ist ein guter Deal, stimmt's?
Finde ich auch, das kann man machen.
Okay, danke. So, kommen wir zum nächsten. Wir haben der Pass auf Sky geguckt. Ich muss trotzdem kurz nochmal sagen, wie umständlich Sky, wie unglücklich Sky einen machen kann. Also ja. Wir wollten auf Sky gucken und Stefan hat, du hast ein Abo ne? Weil nee. Du das, ach, du hast auch keinen. Nee. Ach, du hast auch nur so ein Ticket. Jedenfalls konnten wir auf Amerika reisen, das nicht besorgen. Surprise, weil es eine deutsche Serie ist und dann wusste ich nicht, wie guckt man das jetzt und dann musste ich mir so ein Sky-Ticket schießen und alter Walter, war das kompliziert. Ich habe eben noch mit Sandra gesprochen, die hat das schon und musste deswegen nur so ein Ticket lösen, aber wenn man das noch nicht hat, musst du und deren Player, ist das umständlich. Du musst ja auch, wenn du es gucken willst, einen Player downloaden und wenn du da reingehst, um das zu gucken, was du gucken willst, musst du aber zurück auf deren Internetseite, um von da wieder in den Player geleitet zu werden. Du bist im Grunde auf 3 Browsern und 5 Playern unterwegs, bis der Scheiß endlich losgeht.
Kann mir nicht vorstellen, dass man das einfacher programmieren kann. Dann hätte es ja schon mal jemand gemacht.
Aber man denkt sich's wirklich, oder? Man denkt so, wie schwer kann es denn sein?
Aber hast du es geschafft?
Ja, aber ich habe mehrere Tage für gebraucht. Ich habe mich im Zug da anmelden wollen, dann wollten die, habe ich Stefan auch schon geschrieben, zu alle verfügbaren Zahlen, die auf meinem Personalausweis sind. Und das sind 5 lange Nummern und immer noch eine und noch eine und noch eine und noch eine und dann noch den Player downloaden. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich war richtig angepisst und dann haben wir aber der Pass da geguckt und kann jemand sagen, worum es geht? Ich habe schon Marie Kondo gesagt.
Soll ich mal probieren?
Ja, ich darf ja nicht sagen, worum es geht. Ich bin ja nur Gast.
Ja, und wenn du möchtest, wenn kannst du auch sagen, worum es geht. Wir streiten uns immer darum, das nicht zu machen.
Ah nee, Stefan darf das machen.
Aber der will nicht.
Ich habe ja auch noch was mitgebracht. Das du muss ich ja dann auch noch erklären.
Ja, das stimmt. Nee, dann mach ich. Ja, hast du recht. Ja, völlig richtig.
Jeder erklärt eins.
Jeder erklärt eins.
Der Pass ist so eine Krimi-Geschichte, die damit beginnt, dass auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland in den Alpen eine eingefrorene Leiche gefunden wird. Und weil das da auf der Grenze liegt, irgendwie der Kopf in Deutschland, der Arsch in Österreich oder so ähnlich, sind dann auch beide, die Polizeien beider Länder dafür zuständig, was aus irgendeinem Grund wichtig ist. Jedenfalls müssen die dann so zusammenarbeiten. Es stellt sich raus, es ist ein Serienmörder, also es tauchen noch mehr irgendwie Leichen auf und dann haben wir die Julia Jentsch, die spielt die deutsche Polizistin, eine ganz nette, charmante, freundliche Frau und der österreichische Kollege, der eigentlich überhaupt keinen Bock auf den Fall hat, ist der heißt Nikolas Ovčarek, der Schauspieler. Und das ist der super kaputte Typ, offensichtlich auch korrupt und irgendwie mit dem organisierten Verbrechen verbandelt. So, und die beiden
Drogenabhängig.
Ich weiß mal gar nicht, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, was für Drogen das im Einzelnen sind. Irgendwo habe ich LSD gelesen, ich weiß ja so wenig.
Zuckerwürfel.
Ist das LSD, was man auf Zuckerwürfel nimmt?
Ich dachte, wahrscheinlich kann man jede Droge auf Zuckerwürfel
nehmen. Also irgendeine Flüssigkeit nimmt er und Koksen tut er aber auch.
Vielleicht nimmt er nur Zuckerwürfel.
Irgendwo stand LSD, ich weiß aber, ich bin so ahnungslos, dass ich nicht mal weiß.
Der macht auch Gras und der nimmt, glaube ich, alles, was so ist. Der hat doch auch...
Der ist halt total kaputt und die müssen sich jetzt zusammenraufen und diesen Fall lösen. Das ist eigentlich schon...
Genau.
Genau, läuft auf Sky. Ist die dritte Sekunde, ist die einmal kurz noch die Fakten, ist die dritte... Eigenproduktion von Sky nach,
Was haben die denn? Ja, sag mal, jetzt bin ich aber gespannt.
Diesen anderen Sachen, über die wir auch schon...
Ah, die mochte ich gerne, ja.
Babylon Berlin.
Babylon Berlin.
Ja, stimmt.
Und noch was. Und noch was auch ganz bekannt ist.
Ja.
War es nicht, ist nicht, Four Blocks? Das Boot.
Ja, das Boot.
Oh fuck, die Sandra, ich glaube, die macht auch so ein Online-Portal. Die weißt du, diese
voll gut, dass ihr mich habt.
Die hat nur für Marie Kondo.
Ich fühle mich gerade voll nützlich.
Wir schneiden das raus. Das ist die dritte Eigenproduktion nach Babylon Berlin und das Boot.
Wow.
So. Und jetzt sagt ihr mal, wie ihr es findet.
Ich finde es total geil. Yeah. Und ich hatte wirklich nicht vor, das geil zu finden.
What?
Ja, was ich gemeckert habe ich habe jetzt extra 5 € für den scheiß Sky-Pass bezahlt, die ganze Fickerei im Zug mit den ganzen Zahlen und das für was ich noch nicht mal kicken will. Ich bin schon bei Folge 4 und ich finde es zu, also es hat so seine Fehler und dann es hat Fehlerchen und es hat Julia Jentsch, bei der ich immer nicht weiß. Ich finde Julia Jentsch spielt, schade, weil ich mag die irgendwie gerne, also als Mensch. Ich finde, die spielt nicht so gut. Die ist ganz schön, immer wenn sie viel Text sagen muss, ist es ganz schön steif. Dafür hat die tolle kleine Gesichtsausdrücke, so Reaktionen auf Menschen. Das macht die super gut, aber es raschelt ein bisschen das Papier, wie der Jochen Schropp sagen würde, wenn die spricht. Das gefällt mir nicht gut, da bin ich sehr empfindlich, aber es ist unfassbar schön gefilmt. Es sieht aus wie ein super hochwertiger amerikanischer Film. Dieser blöde Kommissar, da dachte ich am Anfang, denn siehst du zuerst, der sieht schon so, ne, da sind Leuchtpfeile drauf, die sagen, Achtung, sehr, sehr runtergerockt. Falls Sie nicht sicher sind, der Wallander von Mankell war auch so ähnlich. Ne? Und man denkt so, ja, come on, das ist ja super neu, dass da hier. Und wenn man über diesen Schreck hinweg ist, bin ich hardcore verliebt in den. Ich finde den unfassbar gut. Ich finde den fast ein bisschen sexy. Ich mag, wie der ist. Der ist lustig, der ist wirklich angepisst vom Leben. Ich muss übrigens mit Untertiteln gucken, weil ich nicht ein Wort von dem Österreichisch verstehe.
Aber die Figur an sich magst du nicht, oder? Also wie der spielt, mag man total.
Ich mag,
und wie der das darstellt.
Ich mag,
aber die Figur
Typen
kann man nicht so gut.
Nee, aber der ist auch nicht ganz böse. Das ist auch wichtig, weil der ja, also der ist natürlich irgendwie korrupt und so, aber der hat schon auch ein gutes Herz und eine blöde Kindheit gehabt, der Klassiker. Also aber nur, wir können ja gleich nochmal alle jeder ins Detail gehen, aber ich find's, es ist genau meine Geschwindigkeit, kein PPK, kaum Pistolen, kaum irgendjemand rennt, kein so, eine Bombe, sondern sehr langsam, fast ein bisschen gruselig, nicht nur Krimi, sondern gruselig, auch es wird dann diese Krampus-Tradition, was so ein bisschen der Knecht, nee, was ist der Gegenspieler vom Weihnachtsmann nochmal, der mit der Rute?
Ja.
Na, so ganz grob ist das deren Ding. An Weihnachten gibt's, wenn
das ist der Gegenspieler vom Nikolaus.
Ja, das meinte ich.
Nicht der Weihnachtsmann.
Ja, ja.
Sind die nicht der gleiche? Egal.
Nee, die sind nicht der gleiche.
Es hat auf jeden Fall auch was Gruseliges, ne? Da ist ja auch noch so religiöser Hintergrund, wo wir nicht ganz so richtig wissen, bisher zumindest, wer da welche Problematik hat. Es gefällt mir sehr gut. Und ich krieg Schneeneid, weil das da im Österreich so viel Schnee liegt und so schön aussieht. Mir fehlt noch ein bisschen Winter. Also grob gesagt, erstmal im Allgemeinen, loving it.
Okay.
Ich würde das auch alles so unterschreiben, weil ich das auch ganz großartig finde und hab aber so ein paar Probleme dann, ich glaube, so ab Folge 3. Also ich bin jetzt bei Folge 5 und hab dann noch Hoffnung, dass dann noch was kommt. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht sogar aufhöre.
Ja, ich habe Folge 4 gestern fertig geguckt und ich habe schon seit Folge 2 einen geilen Verdacht über eine Sache, die auf die ihr bestimmt nicht kommt.
Wer der Mörder sein könnte.
Ja, aber darf man jetzt noch nicht drüber reden. Was, oder ach, du kannst jetzt nicht ohne zu spoilern sagen, was du
Ja, ich bin gerade auch ein bisschen verunsichert, ab wann wir jetzt spoilern würden. Aber das kann man, glaube ich, schon sagen, dass das ja eine ganz besondere Dramaturgie ist. Also die einfachste Krimi-Dramaturgie ist ja immer, wenn ich als Zuschauer genauso viel weiß wie die Ermittler selbst, oder?
Mhm.
Und frage mich dann einfach, wer mag wohl der Mörder sein? So. Und das ist ja da nicht so. Also man weiß tatsächlich, also darf ich das jetzt sagen? Achso, darf ich sagen? Okay. Jetzt
nein, gesagt.
Man weiß ab Folge 3,
also ab Folge 3 weiß man,
wer es ist. Ja.
Stimmt,
vermutlich. Ich bin nämlich gar nicht so sicher, ob der das ist. Das ist, geht mir nämlich zu einfach.
Oh
das ist tatsächlich
Gott.
So, ab Folge 3 wird dann jemand vor, wobei es spricht sehr viel dafür, dass
so habe ich das
ist.
Noch gar nicht gesehen.
Ich sag dir mal eins, das ist jetzt ein halber Spoiler. Für Leute, die jetzt ein bisschen Angst haben, die halten jetzt 10 Sekunden lang die Ohren zu, ab jetzt. Da ist noch eine Figur, nee, das sag ich doch zu dir, Sandra, du hältst dir nicht die Ohren zu. Ich sag noch nicht wer, aber da ist noch eine Figur, von der ich glaube,
ich
dass
nicht.
Der, die größere, dass der da viel mehr noch mit drin steckt. Das ist zu leicht, dass die einem sagen, hier und hier ist übrigens der Typ, der das vermutlich ist. Sie sehen ihn schon mal und jetzt gucken wir zu, ob er gefasst wird oder nicht. Ich glaube nicht.
Oh Gott, wenn das so wäre, fände ich das unfassbar gut.
Ja, ich habe da...
Weil ich wirklich, weil es ist tatsächlich so, ich dachte mir ab Folge 3, aha, interessant, okay, krass, jetzt weiß man, wer der Mörder sein soll. Okay, jetzt haben sie noch eine Chance, sie können mir so die Psyche des Mörders schmackhaft machen, dass ich da ganz tief reingucken kann und mich frage, okay,
nee, das machen die auch
warum
nicht, ne?
Macht er das alles so? Und das kommt bis die ganze Zeit jetzt nicht. Und deswegen denke ich, okay, krass, und wenn das noch eine Folge so geht, dann bin ich unbefriedigt.
Wollt ihr meinen konkreten Verdacht oder habt ihr Angst, dass ihr dann gespoilert werdet?
Ich fühle mich gerade schon gespoilert.
Ja, soll ich dann reden?
Aber ist nicht so schlimm. Nee,
mach mal nicht.
Willst du, Sandra?
Cool. Ja, und was machen wir dann mit Stefan?
Na, die Ohren halten Ohren zu. Die Leute müssen ja auch zu Ohren zu halten.
Oder du sagst es hinterher.
Euch? Ja, aber vielleicht wollen die Leute das auch
hören. Vielleicht wollen die Leute das hören.
Ja, ein paar Leute haben es ja vielleicht schon gesehen. Wir spoilern,
aber was willst du denn
jetzt
noch spoilern? Das fand ich jetzt schon ganz schön.
Na, wer? Ich habe auch eine konkrete Ahnung. Ich weiß schon. Glaube zu
Komm,
wissen,
sag,
wer
ich
da
möchte
die,
das hören.
Dann sage ich es dir nachher.
Flüster es mir mal ins Ohr. So, dass es keiner hört.
Ja, komm her.
Warte mal, jetzt hat Stefan mir auf in mein,
ja,
in mein,
ich
in mein
das,
Kopfhörer
ja, aber
Ohr
doch,
gepfiffen.
Nimm doch die. Es ist doch einmal.
Wow.
Aber ich bin nicht sicher. Aber es könnte...
Aber es könnte sein, weil die Figur fand ich bis dato immer total unnütz.
Ja, nee, ist die nicht. Aber weiß ich auch nicht.
Interessant.
Stefan, wie findest du es? Du findest es gar nicht so gut? Ich habe das Gefühl, du findest es gar nicht so gut.
Nee, ich hatte nur noch gar keine
Hast du auch
Idee,
was
zu sagen. Ja, du hast so viele Sachen gesagt. Es ist, also, das Einfachste ist, es ist unfassbar geil gefilmt. Wie man sich in diese Landschaft verliebt und in diesen Schnee. Und das könnte ja so ein bisschen auch Effekt sein, dass man denkt so, oh, jetzt zeigen sie wieder Landschaft. Aber es ist wirklich, es erinnert mich da und es gibt auch, finde ich, sonst ein paar Parallelen an True Detective, was jetzt in einer ganz anderen Gegend spielt.
Hat irgendjemand
und sowas.
Gestern auch zu mir gesagt, habe ich noch nie gesehen, ich muss das
aber auch
mal gucken.
Aber auch komplett andere Landschaft und so, aber auch so gefilmt, super. Julia Jentsch bin ich ähnlich hin und her gerissen wie du.
Das war doch schon bei Dingsbumsi so, wo hatten die, hatte doch die Mutter, genau.
Wobei, bei Das Verschwinden fand ich die irgendwie glaubwürdig als diese leidende Mutter. Und hier spielt sie jetzt so eine aufgesetzt gut gelaunte Kommissarin, wo ich hoffe, das ist jetzt meine Hoffnung für die Zukunft dieser Serie, dass sich rausstellt, dass da noch irgendein Twist ist, dass sie das wirklich spielt, dass sie diese gut gelaunte Kommissarin spielt, aber in Wahrheit auch einen Knacks hat, weil sonst sitze ich da auch davor und denke so,
wo
du
bist
spielst
du denn?
Nur in Folge 4. Und
mehr Knackse, als die man dann schon kennt, dass sie und
nee, ich bin noch in Folge 4, ich habe die noch nicht zu Ende geguckt.
Nee, das weiß man ja schon, die, wobei das kann man vielleicht auch sagen, ohne zu spoilern, die hat halt eine Affäre mit ihrem Chef.
Ja, nu, das ist doch kein Knacks.
Naja, dafür, dass die so super politisch korrekt und okay und so, fand ich
aber
schon
aber das ist so diese, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, diese Unterscheidung zu machen, ob, also ich finde, sie spielt sehr gut eine Frau, die ein bisschen angestrengt eine gut gelaunte Frau spielt. Ja. Wenn das so ist, ist es super. Wenn die aber einfach nur eine gut gelaunte Frau spielen will, finde ich das auch nicht so gelungen. Das kaufe ich ihr auch irgendwie nicht.
Ich glaube, Ersteres. Da kommt schon noch was. Ich glaube, der Clou ist ja auch bei diesen beiden Charakteren, bei dem Ermittlerteam, dass sie erst total überambitioniert ist und eher unterambitioniert und dass der, glaube ich, im Lauf der Zeit switcht.
Ja, aber dieses Überambitionierte, da spielt man ja keine gute Laune, sondern nur Ambitionen. Und die finde ich, weil immer bei langen Texten ist es einfach richtig wie vorgelesen, wo ich so denke, nur ein bisschen die Betonung anders und ich würde es ihr mehr abnehmen. Die betont manchmal falsch. Also tatsächlich legt die Betonung auf die falschen Worte, dass man denkt, na, ich finde, das kam aber nicht aus der Ja, ich hatte ein paar Momente, wo ich dachte, oh, können wir die nochmal machen? So.
Also ich war eher konzentriert auch auf diese ganz kleinen Blicke, die sie so hat und was sie so da reinlegen kann. Das gibt dem Ganzen total die Tiefe, finde ich. Was mich noch total abgelenkt hat, war, dass die so ständig so einen roten Anorak trägt, wo ich mir dachte, würde das eine Kommissarin wirklich machen?
In Österreich, wo es kalt ist?
Naja, aber wenn man sich vielleicht auch manchmal irgendwie bedeckt halten muss oder nicht gleich gesehen werden will bei irgendwelchen Ermittlungen, da ziehe ich doch nicht so einen knallroten Anorak.
Aber wie super dieser rote Anorak in diesen komplett grauen Szenen aussieht.
Ja, weil es schön ist. Aber es geht ja gerade um die Glaubwürdigkeit.
Polizisten tragen doch keine Tarnkleidung
heutzutage.
Ist eine Anorak-Frau.
Ist die super Anorak-Frau. Das passt 100%. Ja, ja, ja. Der Typ, der Polizist, ich finde den Schauspieler fantastisch. Ich finde, der ist wie eine dicke Version von Lars Eidinger.
Ja.
Und
der spielt auch ganz viel am Wiener Burgtheater. Ja, ich glaube, wenn man da spielt, dann muss man was können.
Ich glaube, es sind alles so auch Theaterschauspieler. Auch der vielleicht echte, also der, wo man denkt, dass es dann der Mörder ist, ist auch ein Theaterschauspieler.
Ah ja, der ist aber auch gut.
Also dieser kaputte Polizisten gibt's ja eigentlich auch schon mehr als genug. Und ich habe am Anfang auch mit den Augen gerollt gedacht, so, wirklich. Und der wird aber dann spannend. Ich mochte den irgendwie auch als Figur. Der hat das zerknittertste Jackett der Welt.
Dieser Kackleinenanzug macht mich wahnsinnig.
Das finde ich toll. Also ich bin eigentlich so ein bisschen gelangweilt von so kaputten Figuren, aber der ist in einer Weise, also wie zerknittert dieser Anzug ist, das mochte ich sehr. Ja. Ich bin insgesamt nicht so begeistert wie ihr. Ich fand die ersten zwei Folgen, das ging mir alles zu langsam. Ich finde, dass es erst ab der dritten Folge so einen gewissen Sog entwickelt hat. Und bis dahin war es mir zu viel Ermittlungskram. Ich sehne mich die ganze Zeit danach, diese Geschichte in so als 90 Minuten erzählt zu kriegen. Und ich habe das Gefühl, dass...
Was? Aber in den ersten zwei Folgen kommt doch nur dieser krasse Fall vor. Und der ist ja an sich schon mal spannend. Also da müsste bei dir ja eigentlich schon mal ziehen, okay, es gibt da eine Leiche, die besonders inszeniert ist. Und dann müsstest du dich ja fragen, okay, warum und was steckt da dahinter? Das reicht
das
mir schon mal
ja
für die ersten zwei Folgen.
Aber die beschäftigt sich ja nicht wirklich damit, die ersten zwei Folgen. Wir kommen der Sache nicht wirklich irgendwie näher, sondern wir haben, ich finde das geil, diese Inszenierung der Leiche und sowas, das ist spannend. Aber insgesamt passiert da nicht viel. Und in Folge 3 entwickelt sich dann langsam, mir ist insgesamt das zu viel Polizeitatort-Krams. Schön gemacht, aber so dieses Ganze, und dann macht sie Fotos, das hat bestimmt auch irgendwie noch eine Bedeutung.
Ja.
Vielleicht bin ich auch zu ungeduldig, dass ich möchte jetzt nicht 7 Folgen lang zugucken, wie sie mit ihrer eigenen Kamera immer Fotos macht von den Leichen, um dann in Folge 8 vielleicht zu erfahren, dass das eine besondere Bedeutung hat. Also ich find's nicht schlecht, so richtig geflasht hat's mich noch nicht und so wahnsinnig interessiert bin ich jetzt auch nicht an der Philosophie von dem Typen, warum er die umbringt und so.
Ich schon. Ich finde so viel Schauspieler auch gut. Es gibt ja dann noch diesen Waldtypen, den Brunner. Den finde ich auch mega gut. Also da verspoilert man jetzt, glaube ich, nicht so viel. So ein Sekten, Natursektenführer, der ist irgendwie geil.
In dem Wald
geil.
Ist was los, sage ich euch.
Ja, da ist ordentlich was. Da willst du nicht spazieren gehen mit den Hunden. Lieber
eine
nicht.
Eine Sekte, dann gibt es ja auch noch diesen Wolf, der irgendwie frei rumläuft. Da hat es, glaube ich, auch noch was mit auf sich.
Okay.
Und die Musik, wollen wir bitte alle mal über den Anfang der Folge 3 sprechen? Wo der Kommissar, wo ich habe es extra googelt und stand auch in den Untertiteln, Wolfgang Ambrosius, ich kenne ihn nicht, irgendein Wunder, also
Ambros,
überhaupt die
Wolfgang
also,
Ambros, ja. Bekannter Österreicher.
Aber kenne ich nicht. Die Musik ist eh fast durchgängig. Erstens von Hans Zimmer, hat die Grundschiffen schon
produziert.
Und lauter so österreichische Musik. Ich habe schon 2-3 Sachen gekauft, über Shazam gedingst und gekauft, weil ich dachte, wie schön. Die dritte Folge fängt ja mit so einem tollen Lied an und man sieht den Leinensack-Kommissar durch die Gegend laufen und sitzt in seinem Restaurant und irgendwann fängt er an, zu der Musik mitzusingen, aus dem Nichts. Ich habe Gänsehaut bekommen und zurückgespult, um es mir nochmal anzugucken, weil das ja eigentlich die Musik so angelegt ist, dass er die gar nicht hört, sondern der für den Zuschauer eine Filmmusik ist. Und dieser Übergang zu, er singt dann so total runtergerockt mit. Ich war richtig geflasht mit zurückspulen und nochmal gucken und so.
Aber ich mag es auch manchmal, ist die Musik ja auch so ganz zurückgenommen und reduziert. Das mag ich auch voll gerne, wenn man so diese Totale sieht, wie die über diesen Pass fahren und dann nur ein so ein Cello-Streicher irgendwie
das
so ganz
Stefan
gefährlich
manchmal, ne? War, ist
dazu
das beim, da, wie hieß denn das
bei
noch?
Da, bei da ist das ganz schlimm. Aber
das Gebrumme
nee, so,
und so?
Nee, 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 das ist ja, nee.
Und das finde ich voll gruselig gut, wie das gemacht ist.
Ja, ich auch.
Ich habe echt diese ich finde das ganz okay, aber ich bin
nur so hysterisch, weil ich sowas immer doof finde und davon ausgegangen bin, dass ich schon wieder was gucken muss, was ich hasse und bin so dankbar, dass das wirklich eine so eine englische oder amerikanische Qualität von Grusel und Bild und sogar die Schauspieler, die ich immer alle furchtbar finde, befriedigen mich da fast ausreichend. Deswegen glaube ich, ich finde es gut gruselig, als sie dann irgendwann mal diese Krampusse zeigen mit der richtigen Musik, ist es tatsächlich gruselig. Mir ist dann aufgefallen, es hängt viel mit der Musik zusammen, wenn du dann einfach nur so rasselnde Typen wärst, nicht mehr gruselig. Aber das muss man auch erstmal schaffen, mich zu gruseln. Das passiert auch nicht oft. Ich finde die Mucke geil.
Bei dieser Krampus-Geschichte habe ich mich noch gefragt, ob sie sich da nicht was verschenkt haben, dass man so ganz schnell in Folge 3 auf dem Wissensstand ist, okay, das ist jetzt dieser Krampus-Killer und der hat so eine Krampus-Maske und diese 2 Hörner und alles. Ob man das nicht zu schnell einführt und das lieber noch so schwebend drüber lässt, dass man vielleicht denkt, okay, vielleicht ist das auch irgendeine
Vielleicht ist das auch irgendwie so eine
Gestalt, sowas wie Jeepers Creepers oder sowas. Dass,
du hast
dass
Bock
das vielleicht
auf
gar kein Mensch mit Maske ist.
Ja, aber das würde mich dann nerven. Ich finde, es ist so jetzt schon Mystery genug, wenn das dann auf einmal nur so ein Geist wäre. Dann kann Julia Jentsch das ja auch gar nicht ermitteln und so. Wie, dann ist die ja am Ende arbeitslos.
Von mir aus hätten sie das noch ein bisschen mystery-mäßiger machen können. Und wenn, jetzt ganz ehrlich, wenn das jetzt tatsächlich so ist, wie du sagst, mit dem Mörder, dann finde ich das auch noch dramaturgisch richtig geil gelöst.
Also auf jeden Fall hängt der mit drin, da ist irgendwas. Ich finde, es gibt sich auch Mühe mit Beauty.
Ich weiß exakt, von wem ihr redet. Also wir haben das jetzt.
Wir haben es ordentlich gespoilert.
Ich
drehe es nochmal in eine andere Richtung. Ich wollte eine Sache, was war das dann? Die machen auch ein paar Sachen nicht so gut, falls euch das hilft. Es gibt irgendwann, das müsstest du auch schon gesehen haben, spielt dann da so eine YouTube-Tante mit, die und dann wird da so ein Telefonat belauscht und das ist so wieder der Klassiker. Ist hier jemand im Raum bei den Autoren, der weiß, wie die jungen Menschen heutzutage sprechen? Und der 50-jährige ZDF-Sky-Redakteur so, ich glaube, ich würde mir dazu trauen. Und dann schreibt der halt Sachen und dann reden ist dieses Telefonat das Unglaubwürdigste, also unglaubwürdiger als Marie Kondo sogar, ganz im Ernst. Dann sprechen also 2 Mädchen am Telefon, hey Mausi, ich habe den Raphael kennengelernt, der ist so nice. Und sie so, what? Und dann ist das ein Gespräch, wo du wirklich denkst, oder machen die nur Spaß? Oder
aber ich dachte jetzt gerade, ich habe so eine 15-Jährige vor mir.
Was?
Weil als ich dich gehört habe, so.
War genau das, ne? Du weißt schon, was ich meine. Das war furchtbar. Und dafür, dass alles andere so gut ist und die Dialoge oft, und ich bin ja super streng mit so Dialogen, dass die gut sind, frage ich mich wirklich, wer hat denn das geschrieben?
Was auch nicht funktioniert, sind die Szenen in der Redaktion, in dieser Zeitungsredaktion. Und ich weiß, dass man bei dem eigenen Beruf da immer nochmal besonders streng drauf
guckt. Ich habe das ganz genauso gedacht.
Ich finde, der Journalist ist okay, aber alle Szenen, wo die da am Redaktionstisch sitzen und verhandeln, wer jetzt welche Geschichte
kriegt. Was ist denn heute noch im Ressort People und dann aber auch Politik, es macht, was für eine Zeitung ist das, die Münchner Zeitung.
Und was mich dann auch genervt hat, das ist wahrscheinlich nicht wichtig, aber da dachte ich, das kenne ich so, es wird dann irgendwie etabliert, ich glaube nach dem dritten Mord oder so, dass man jetzt doch richtig zusammenarbeiten muss. Und dann ziehen die deutschen Polizisten und die österreichischen Polizisten in so eine leerstehende Fabrik in der Nähe der Grenze. Und das alles nur, damit du weißt, dass du die nächsten 5 Folgen jetzt noch geile, düstere Bilder von diesem Fabrikgebäude und die da drin sitzen, vor irgendwelchen Betonhintergründen.
Ja,
das ist nicht, aber das hat mich nicht gestört. Nein, das ist zugegebenermaßen auch nicht entscheidend, aber ich denke so, das braucht's doch gar nicht. Erzählt mir das doch in einer geilen, im Kommissariat, wo das gar kein großes Thema irgendwie ist.
Ja, die sind ein bisschen überambitioniert zwischendurch.
Okay, also ich habe auch noch was, was mich vielleicht ein bisschen genervt hat, und zwar, dass Ellie, also die Kommissarin, und Herr Winter, der Kommissar eben aus Österreich, dass das wieder so ein Ermittlerpaar sein muss, was sich irgendwie überhaupt nicht gut versteht und sich total reibt.
Und Ellie sich solche Mühe gibt. Ja.
Das ist irgendwie was halt so abgegriffen ist, irgendwie so dieses sich nicht verstehende Ermittlerpaar, das sich annähern muss. Da denke ich mir so, kann das nicht mal andersrum sein, dass die total die geilen Teamplayer sind und dann erst dekonstruiert werden?
Über den Fall streiten.
Ja, also einfach mal andersrum machen.
Aber ich finde in Österreich ja so geil, dass die all das dürfen. Ich bin wirklich, mein Herz ist voll von dem Leinenzeltträger. Die Augen, das Gesicht, die
Blicke. Den haben
wir
übrigens schon gesehen in Braunschlag. Oh. Wir haben nie richtig über Braunschlag geredet, sondern ich habe es nur irgendwann empfohlen. Da spielt der den Diskothekenbesitzer.
Ich hatte den auch sofort
gegoogelt. Das ist ein ganz ekliger, schmieriger Typ da auch.
Der ist geil. Aber die haben so ein paar Sachen, können die tatsächlich nicht gut. Es gibt so ein paar, aber das ist auch nur so für Sarahs kleine Continuity-Ecke, aber ein paar Sachen nerven. Ach so.
Sarah, und können wir bitte noch mal...
Moment, kurzer Jingle.
Das ist eine Rubrik, ist eine feste Rubrik.
Sarah Kuttners kleine Oh, die Idee ist ein bisschen rostig. Warte mal.
Ja, fang mal an.
Was passiert
Sarah
hier?
Sarah Kuttners kleine Continuity-Ecke und Fehler.
In Folge 4, bei Minute 21, ist mir tatsächlich ein Fehler aufgefallen. Und zwar interviewt da ein Journalist einen Bürgermeister. Damit spoilert man noch nichts, ne? Und der interviewt ihn mit 2 feststehenden Kameras. Also 2 Menschen stehen da. Eine Kamera ist auf den einen Mund und die eine auf den anderen. Die sind fest. Da sind auch keine Kabel dran, aber vielleicht hat das ja einen Grund und ist nicht falsch. Und später sieht man dann aber im Internet, also in dieser Serie im Internet, das aufgezeichnete Interview, und da bewegt sich die Kamera. Und sowas nervt mich. Es ist nur ganz klein. Ich sag nur mal Minute 21 in Folge 4. Es ist wirklich nicht wichtig. Aber ich dachte noch, 2 feststehende Kameras. Na, hoffentlich, alter Fernsehprofi, hoffentlich bewegen sich die zu Interviewenden nicht so doll. Und du siehst dann eben, dass es sehr wohl mit einem so, naja.
Frau Ries, Sie wollten noch was sagen.
Ich wollte noch mal den Schauspieler herausstellen, der diesen Krampus-Killer tatsächlich spielt. Hanno Kobler, den angeblichen Killer. Und ich finde es wirklich so krass, wie der spielt. Ich habe nämlich wirklich schon in der allerersten Szene, als der auftaucht, innerhalb der ersten 3 Sekunden, dachte ich mir so, Mörder.
Und das ist gut?
Vermutlich ein mutmaßlicher Mörder.
Mutmaßlicher Mörder.
Ja, das muss man eigentlich nicht hinkriegen. Der sieht einfach genau, also eigentlich ist doch das Coole, wenn du es nicht hinkriegst.
Das ist so ein subtiles Lächeln, was der irgendwie
sagt. Das ist exakt nicht subtil augenscheinlich. Wenn du in 3 Sekunden denkst, Mörder, dann ist das keine gute Sache.
Ich fand
das
nicht total gut. Aber das sollte doch so, also das war doch wohl so beabsichtigt. Das heißt, man hat ja nicht in der Folge 3 gesagt, okay, Achtung, der ist es.
Wenn das wirklich ist, dann ist es kein Qualitätsmerkmal. Ich glaube ja, wie gesagt, dass vielleicht jemand anders damit drin hängt. Ich finde, dass der geil, der sieht wirklich aus wie ein Psycho, dem würde ich auch, dem Schauspieler möchte ich nicht begegnen, vorsichtshalber. So Psycho sieht er aus, aber ich finde es fast ein bisschen zu eindeutig.
Ich fand diese Eindeutigkeit irgendwie gerade gut, weil ich war ja gar nicht gefasst drauf, dass es überhaupt so eindeutig sein soll.
Müssen wir eigentlich noch kurz
erwähnen.
Ist
ja eine gewollte Eindeutigkeit.
So. Müssen wir kurz erwähnen, dass das so ganz vage auf The Bridge beruht. Hast du das gesehen?
Das ist was Schwedisch-Dänisches und irgendwie die Vorlage, und es gab schon 2 Remakes, glaube ich, und das ist jetzt.
Ich finde es widerlich, wie vorbereitet du bist. Das ist eine Unverschämtheit.
Ich habe das auch nicht gesehen.
Das steht hier bei mir bei Infos.
Es ist dann wohl auch sehr anders, aber das fängt halt auch an. Da ist es halt die Brücke, wo die Leiche drauf liegt, liegt dann auch halb in der Schweiz. Halb in Schweden, halb in Dänemark.
Und in der Schweiz. Halb in Schweden, halb in der Schweiz.
Genau.
Sehr lange Leiche, aber gut.
Ich möchte noch was fragen.
Ja.
Vielleicht auch das Publikum da draußen. Ich habe mich ja mit den ersten 2 Folgen ein bisschen schwer getan, brauchte so lange da reinzukommen. Dann habe ich gedacht, wie geil der Sog ist, den diese Real-Crime-Sachen entwickeln, die wir so angucken. Making a Murder, wenn die gut gemacht sind. Warum gibt es nicht sowas, oder gibt es sowas vielleicht schon, was einen fiktiven Fall so erzählt wie diese ganzen Real-Crime-Sachen?
Diese Penisgeschichte gibt's doch. Diese, wie hieß denn das, American Crime?
Ja, aber das war ja so eine Parodie.
Ja, das war lustig.
Nicht als Parodie, sondern wirklich als Krimi, als geilen, spannenden Thriller.
Ja, das ist ein Krimi. Real-Crime in Fiktion ist Krimi. Gibt's schon seit Jahren.
aber doch nicht so erzählt mit diesen...
Weil man das nicht will, glaube ich. Willst du das?
Aber warum denn nicht?
Weil das ja nur fetzt zu wissen, dass das alles echt ist bei Real Crime.
Da bin ich mir nicht sicher, weil es entwickelt doch einfach diesen Sog dadurch, dass du hast diese ganzen fiktiven Elemente auch zusammen. Du hast dann Cliffhanger am Ende von Folge 1, sagt dann Zeuge plötzlich mal, und dann haben wir das hier gefunden, bam, und du sitzt da. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eine spannende Art wäre, so ein Fall, weil wie gesagt, ich fand diesen nicht so richtig. Und wenn man jetzt nicht die Geschichte, sondern irgendeine Geschichte so erzählt mit diesen Rückblenden, mit Zeugen, mit scheinbar dokumentarischen Aufnahmen, die man findet. Und dann aber im Gegensatz zu diesem, das Schlimme an diesem Real Life ist doch, dass du am Ende immer so unbefriedigend, naja, aber wer war es denn jetzt wirklich? Wissen wir nicht. Und da könntest du in irgendeiner Weise ein befriedigendes oder vielleicht auch unbefriedigendes Ende machen, fiktiv.
Ich würde das nicht sehen wollen.
Ich glaube, Hörer an den dieser Geräten, wenn jemand das kennt, ob es sowas schon mal irgendwie gibt, und jetzt nicht die Parodie, du weißt auch nicht mehr, wie das heißt.
Irgendwas mit Penis. Ja, American Crime, glaube ich, oder? Nee, das war American Crime Story und das war
ja, was anderes. Ja, doch, aber so ähnlich hieß das. Das nicht, das war ja so...
Ja. Nee, das war furchtbar.
Auf den Anrufbeantworter sprechen. Apropos.
Aber warte, grundsätzlich würden wir es schon empfehlen, oder? Also ich gucke es tatsächlich zu Ende, mir hat es sehr gut gefallen, aber auch, weil meine Erwartungen so niedrig sind. Wobei, es ist irre schön und auch richtig filmisch. Die machen auch kleinen Quatschikram. Erinnert ihr euch an den Kaffeebecher, der in der ersten Folge runterkommt mit diesem diese Kaffeeautomat mit diesen kleinen braunen Plastikkaffeebechern. Es gibt irgend so eine schöne Szene, wo von einer Szene zu dieser Kaffeeszene, die geben sich Mühe auf so einer ganz kleinen Frickelebene. Das passiert nicht oft und das finde ich schön, es hat schöne Effekte. Ihr müsst dafür halt nur beim Sky,
Was ist denn mit dem Kaffeebecher?
Nee, nicht. Das war einfach nur ein Schnitt zu dem Kaffeebecher, der dieses knackende Geräusch macht, wenn der rauskommt. So klein und das passte zu dem Ende der Szene vorher. Das war einfach schick. Also wenn man, sagen wir mal, 1,5 Stunden Zeit hätte, um sich bei Sky in Ruhe anzumelden, dann könnte man sich ja zumindest da so ein 5-Euro-Ticket oder was das ist schießen, um das zu gucken.
Ich würde an der Stelle sogar nochmal werben dafür. Ich teile deine ganze Empörung über die Technik. Es ist aber nicht mehr wie früher, dass man irgendeinen Receiver oder irgendwas kaufen muss, sondern für 5 Euro ist man...
Schöner.
Ja, aber war ja so.
Frau Kuttner, jetzt, wo Sie alle Zahlen von Ihrem Personalausweis eingegeben haben und den Player runtergeladen, dann wäre es ganz schön, wenn Sie noch schnell zum nächsten Mediamarkt einen Player kaufen. Ja.
Also 5 Euro ist man dabei im ersten Monat und kann man mal machen.
Ja, absolut. Man kann sich aber auch nicht sofort wieder abmelden. Die sind schon auch ein bisschen Schweine. Oh. Nein, ich krieg mein Ticket nicht los. Ich kann mein Ticket erst 7 Tage, bevor mein Vertrag ausläuft. Ich glaube, damit man genau das nicht macht.
Das kann nicht sein.
Das glaube ich nicht. Nee, das kannst du schon eher kündigen.
Es ist sehr unbefriedigend und unübersichtlich.
Und wenn du einmal angemeldet bist, dann ist es auch gar nicht so schwierig, wieder ein Ticket zu bekommen. Dann geht das nämlich mit zwei Klicks.
Ich war der alte Sparfuchs und mir hat der Stefan gesagt, kann ich bitte mit deinem Ticket spielen, damit ich keine 5 Euro zahlen muss. Und dann hat er mir das auch gegeben. Hat aber auch nicht funktioniert, weil ich aber auch zu blöd war. Weil es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen sky.de und skyticket.de und skygo.de und skydumont.de.
Sky-Q gibt es noch.
Dankeschön. Jedenfalls, dieses Sky macht mir keinen Spaß, aber ich möchte das sehr empfehlen. Und Babylon Berlin war auch nicht schlecht. Vielleicht haben die sogar ein bisschen drauf, was Eigenproduktionen angeht. Wie war denn das Boot? Hatte das jemand gesehen?
Ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Okay, cool. So, apropos Zuschauermeinungen. Ja, wolltest du sagen?
Ich hatte vorhin schon mal übergeleitet zum Anrufbeantworter, auf den Leute unter der Nummer 030 20 966 886 ihre Nachrichten an uns hinterlassen konnten.
Und wir haben welche.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Hallo Frau Kuttner, hallo Herr Niggemeier. Ich habe heute endlich mal wieder euren neuen Podcast gehört.
Yay!
Und gleichzeitig habe ich doch sofort angefangen, Marie Kondo zu gucken, damit ich gleich auf dem Laufenden bin.
Sehr gut.
Das liebe ich, wenn Leute das machen.
Und? Dass du bei der ersten Folge alles loszurotzen hast. Ich freue mich. Schön, dass ihr da seid. Und,
wir haben nicht mit dir gerechnet, Sandra.
Brauche ich meinen 4-0er Geburtstag und kommt doch gerne vorbei. Tschüss!
Lieber Stefan, schön, dass du wieder da warst. Das Leben hat wieder einen Sinn. Ich habe einen ganz tollen Tipp für euch, was ihr euch unbedingt angucken müsst. Und zwar auf RTL 2 Ausgezogen, die Stripper-WG. ich brauche doch nicht viel zu sagen. Also,
das ist ein Stefan-Witz.
Will man das?
Den Titel hättest du dir auch ausdenken können.
Hallo liebe Sarah, lieber Stefan, hier ist nochmal die Anna aus Berlin. Ich wollte euch nur mitteilen, falls ihr das selber noch nicht mitbekommen habt, dass Pose auf Netflix verfügbar ist. Jetzt habt ihr keine gute Ausrede mehr, das nicht zu gucken. Und ich warte gespannt auf euren Bericht, wie ihr die so findet. Tschüss.
Tschüss. Wir haben es tatsächlich ein bisschen problematisch, diese Staffel, weil wir lauter Sachen auf dem Schirm haben, die wir unbedingt gucken wollen, die alle auf Netflix laufen. Und deswegen das Gefühl haben, wir dürfen das nicht. Aber ich habe mir überlegt, ob wir uns, ist das, könnte man sich jetzt hier einfach die Legitimation selber. Wir haben ja immer nur zwei Themen pro Sendung und wir sind immer ein bisschen unsicher, ob es geil ist, zwei Themen zu nehmen, die auf Netflix laufen, aber da läuft gerade so viel Kram, den wir noch so besprechen. Viel.
Habt ihr Sex Education eigentlich schon gesehen?
Ja, haben wir für nächste Woche vor.
Aha.
Könnte Sandra uns
das nicht
erlauben?
Das haben wir bei Fred Carpet ja schon besprochen.
Könntest du uns das
Sandra,
erlauben?
Du bist doch die Fred Carpet Bloggerin.
Ginge das in Ordnung, wenn
ob
wir
ich euch das erlauben können?
Ja.
Ich finde schon, also wir haben tatsächlich dasselbe Problem und es ist aber wirklich so, dass einfach auf Netflix so krass viele Sachen anlaufen, ja. Dass man nicht dran vorbeikommt.
Aber dann könnte man ja vielleicht tatsächlich mal Post machen. Also Sex Education wollten wir ja eh machen nächste Woche und dann wird so, wobei vielleicht ist das ja, egal, aber die Sana hat das erlaubt, deswegen können wir jetzt das schon mal machen.
Ja. So. Das gilt auch für länger, das gilt jetzt nicht nur für die nächste Folge.
Nee, grundsätzlich.
Gut. Danke. Machst du nochmal schriftlich übers Management, bitte? Danke. Ja.
Wir haben ja Sex Education bei Fred Carpet schon besprochen.
Ja,
das könnt ihr euch angucken.
Oh, war lass das uns mies. Das später rausschneiden.
Ich fühle mich schon ganz schlecht.
Mit. Ja, zu Recht. So, du bist ja auch mit was hergekommen. Wir dürfen nicht die Hausaufgaben, wollen wir jetzt schnell die Hausaufgabe vergeben, damit wir es nicht nachher vergessen oder vergessen wir es eh nicht?
Wie du magst.
Komm, ich habe nämlich so eine schöne Hausaufgabe. Ich habe Angst, dass wir das gleich vergessen. Und zwar musst du bitte gucken. wobei, jetzt will ich auch Stripper ausgezogen, die Stripper-WG gucken gerne. Vielleicht kannst du mir das einfach
sagen. Nächstes Mal bringe ich mir diese Lache, die du gerade gemacht hast, so einzeln als Soundeffekt mit.
So, und zwar guckst du bitte auf dem RTL 2 am Mittwoch, das ist übermorgen um 22.15 Uhr, wir bekommen dein Baby, Promi-Mütter helfen. Und das ist,
das ist ja mein Format.
Ist genau dein Format. Jessica Wals in dem Fall, die dritte von rechts bei den No Angels, hat vor irgendwann auch schon mal ein Baby bekommen und darf jetzt anstehenden Müttern, soweit ich das begriffen habe, Tipps geben. Das finde ich jetzt schon alles falsch und furchtbar und dachte, das könnte genau deins sein. Also die hat dann.
Wir bekommen dein Baby. Ich dachte, das ist was mit Leihmutterschaft.
Naja,
oder so.
Man weiß es nicht so richtig. Ich habe jetzt auch keine genauen Infos. Ich weiß nur, dass Jessica Wals irgendjemandem beim Kinderkriegen hilft oder so. Es ist sehr merkwürdig alles. You go, girl! Wird das toll?
Ja, freue ich mich.
Vielleicht okay, ist cool. Das auch was über Hebammen.
Nee, Promi-Mütter helfen Assis aus dem Volk, ihre Kinder abzutreiben. Ich weiß, keine Ahnung. Das soll der Stefan ja rausfinden.
Ich habe drei Sachen, kann mich nicht so richtig entscheiden. Weiß jetzt nicht, ob ich dich entscheiden lassen
aber
soll.
Aber drei ist auch eine ganze... Ja, sag mal. Doch,
ich will
lass
entscheiden.
Mich mal entscheiden. Okay, Sandra entscheidet.
Oh, Sandra
ist entscheidet. Meine Freundin. Sandra möchte mir nicht wehtun.
Das eine ist, läuft das Finale von Rosins Fettkampf auf Kabel 1. Fettkampf. Irgendeine Abnehmensendung mit Frank Rosin, dem sympathischen Koch.
Der sympathischste Fernsehkoch.
Das ist schon das Finale, das läuft am Dienstag.
Ja, aber wenn ich noch nicht mal alle die Folgen davor gesehen habe?
Ja, es wäre doch Quatsch.
Nein, das...
Oh, nee, was mit Kochen, wenn wir euch nicht hören.
Nee.
Es ist, glaube ich, mehr mit Fett als mit Kochen, aber egal. Dann das bisschen naheliegende wäre Makel, Fragezeichen, los, Ausrufezeichen. Die neue Vox-Nachmittags, ich glaube nicht unbedingt OP, aber so Verschönerung ist jeden Nachmittag bei Vox um 4.
Sarahs Augen leuchten schon, Sarahs Augen
das guckt
schon.
Sie.
Aber das...
Warte, wir haben noch
okay, noch das dritte. Ich muss gucken, ob es das noch überbietet.
Das möchte ich. Das möchte ich, dass das Sarah guckt.
Ja, das habe ich jetzt falsch, von der Dramaturgie falsch angelegt. Ja. Du guckst es einfach.
Okay, cool.
Was war denn das dritte?
Wie gefällt es dir mit dem Stefan? Wie viel Spaß hat Torben auf Carla von 1 bis 10?
Es gibt im WDR eine Dokumentation namens Feuer und Flamme über so Feuerwehrleute und Notärzte und sowas.
Warte, da sind Wunden.
Bei Wunden und Unfällen. Und das ist einerseits, das halt, die gehen halt, was man so erwartet. Das ist aber ganz spannend, weil die haben so Bodycams. Das heißt, du bist so richtig mit dabei,
während Leute brennen.
Genau.
Ach, schön.
Und also du kannst dich entscheiden zwischen Unfallwunden und Operationswunden. Eigentlich.
Ich will makellos. Ich will mal gucken, das wird da nachher brennen da wirklich Leute. Das will man ja gar nicht sehen. Zumindest nicht über die Bodycam.
Eigentlich auch oder schon ein ganz geiler Titel. Makellos.
Ne? Ja, das ist jetzt ein gutes Wortspiel.
Nein, Sandra. Ne, der Stefan findet es gut, glaube ich. Was war nochmal der grüne Gaumen? Das fand ich gut, ne? Der grüne Gaumen, diese Garten-Ess-Sendung.
Wie hieß das? Ausgezogen? Was der?
Ausgezogen, der große Stripper. Oh, schreibt es mal auf. Vielleicht gucken wir es tatsächlich.
Ich habe nichts zum Aufschreiben.
Wir wollten ja überhaupt noch immer, dass wir auch Empfehlungen gucken.
Damit kann man nicht, das ist ein Textmarker.
Damit kann man schreiben.
Was schreibe ich jetzt auf?
Ausgezogen, die Stripper-WG. Ich will das vielleicht lieber gucken als Pose. Ich habe bei Pose schon reingeguckt und mir ist das ein ganz bisschen zu laut
das
und viel.
Das dürfen wir aber nicht sagen.
Ich habe ja deswegen geflüstert.
Ach so, ja, gut.
Ich hatte da schon mal reingekickt und mir, das ist ja so ein bisschen, was ist das? Drag Queens.
Ich habe keine Ahnung,
ja,
nicht.
Drag Queens in New York, das ist mir so ein bisschen zu, girl. Aber ich habe auch nur 10 Minuten geguckt. Ich fand es ein bisschen laut und ein bisschen anstrengend.
War das das, was ich schon mal angefangen hatte zu gucken? Habe ich das alles schon wieder vergessen?
Ich hatte das angefangen. Ich weiß auch nicht. Aber ein Glück, dass wir flüstern. Uns hatte jemand Pose empfohlen. Das läuft auf Netflix. Und ich hatte ja schon mal reingeguckt und dachte so...
Wir waren total willens, das zu gucken. Und dann gab es das aber wirklich in keiner Weise legal, hier in Deutschland zu gucken. Und jetzt hat es Netflix halt...
Leider legal gemacht und jetzt. Aber wir haben ja noch diesen anderen Tipp, den wir vielleicht gucken müssen. Ausgezogen, die Stripper-WG.
Ja.
Wir denken mal darüber nach. Sandra,
ja.
Was hast du mitgebracht als Fernsehempfehlung?
Ich habe euch mitgebracht Der Meisterfälscher.
Stille. Ui, was sollten wir jetzt machen?
Das lief, soll ich jetzt vorstellen?
Ja, erklär, was
also, da
das ist jetzt dein Auftritt.
Also pass auf, da gab es 3 Staffeln in Dreiser, tatsächlich 2014, 15 und 2016. Es geht um Wolfgang Beltracchi, er ist der Meisterfälscher. Und das war tatsächlich, also nicht fiktiv, sondern tatsächlich einer der größten Kunstfälscherprozesse so seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ever. Also er hat quasi die ganze Kunstelite so in Frage gestellt, indem er einfach, ich glaube 35 Jahre lang hat er Bilder gefälscht von den ganz großen Künstlern, also hier Picasso, Max Ernst und weiß ich nicht, hat er einfach gemalt in deren Stil, also quasi neue Motive, aber exakt in deren Stil gefälscht, einfach die Unterschrift des jeweiligen Malers drunter gesetzt und hat das für ganz teuer Geld an verkauft an irgendwelche Auktionshäuser und Galerien und sonst was und hat da wirklich irgendwie 20 bis 50 Millionen Euro gescheffelt, sich ein fettes Leben gemacht, in einem Schloss gewohnt und ist tatsächlich dann irgendwann aufgeflogen, indem er, Achtung, in einem Titanweiß, das er benutzt hat, da waren Partikel drin, die es zu der Zeit des Künstlers nicht gegeben hat. Und deshalb ist er aufgeflogen.
Das hat er, glaube ich, nur einmal gemacht. Ne? Das hat er sonst hat er immer
gemacht.
Sich das selbst eingemischt und hat er einmal so eine Tube aus dem Supermarkt, aus dem Handwerkerladen.
Rossmann. Seine Frau Helene mischte da auch mit und die haben sich ultra Mühe gegeben, auch nicht aufzufliegen. Zum Beispiel hat Helene sich als ihre eigene Großmutter mal verkleidet und dann haben sie Fotos gemacht mit dem gefälschten Bild, das im Hintergrund hängt, um zu beweisen, dass es wirklich aus der Zeit stammt. Die sind damit einfach durchgekommen. Und das ist ich finde das einen so spannenden Fall. Letztendlich ist er dann tatsächlich auch im Knast gelandet, seine Frau Helene auch. Ich glaube, 6 Jahre hat er bekommen. Letztendlich saß er dann, weiß ich nicht, 33 Monate plus irgendwie noch 14 Monate U-Haft oder so. Und Dreisat ist auf jeden Fall draufgekommen, mit diesem Menschen ein Format zu machen. Er ist der Meisterfälscher und muss in diesem Format Promis porträtieren im Stil eines sehr bekannten Malers, nur dass er jetzt seine eigene Unterschrift drunter setzt. Dann sind sie quasi safe.
Ah.
Und ich finde das ein ganz tolles Format, weil ganz, ganz viel drin ist in dieser halben Stunde. Also ich lerne ich tatsächlich über Malerei. Zum Beispiel ist in einer Folge, da wird Barbara Schöneberger gemalt im Stil von Gustav Klimt. Und man lernt über Gustav Klimt, dass der voll der schlimme Finger war und irgendwie jede Frau vernascht hat, die er auch gemalt hat und so. Gleichzeitig lerne ich was noch über den Promi kennen. Okay, ich lerne was über den Beltracchi kennen.
Nur kurze Zwischenfrage, die Promis kommen und setzen sich irgendwo hin?
Die setzen
oder
sich hin, er sitzt quasi dann an der Staffelei und malt die. Und ich finde es auch noch immer total spannend, was tatsächlich für ein Bild rauskommt. Also es ist ganz viel drin und was ich ganz toll daran finde, das ist eigentlich das Allertollste, ist, dass dieser Wolfgang Beltracchi ein echt sperriger Typ ist und dass der gar nicht so großes Interesse dran hat, mit den Leuten so ein gutes Gespräch zu führen und dadurch entstehen irgendwie so ganz teilweise auch unangenehme Gesprächssituationen. Zum Beispiel sieht man da halt Barbara Schöneberger, wie sie versucht, das zu tun, was sie immer tut, nämlich halt zu unterhalten. Und sie steht so unter dem Druck, zu entertainen und Witze zu machen. Er lobt dann, glaube ich, beim Malen irgendwie, meint er, dass sie irgendwie tolle Augen hat, die gut zu malen sind. Und sie fängt gleich an, irgendwie ihren Busen irgendwie auch noch mit anzubieten. Was ja was ist, was sie ja halt irgendwie
beruflich macht.
Ja, gerne macht, dass sie halt ihre Rundungen thematisiert so. Und man merkt einfach, dass das bei Beltracchi halt irgendwie so nicht fruchtet. Und dadurch kommt in diesem Gespräch kommen so geile Sachen zustande. Und das mag ich total gerne
klingt
daran.
Klingt gut.
Ja, klingt zum Beispiel auch, gut. Was ich toll finde, ist die eine Folge, die ich noch geguckt habe, ist mit Christoph Waltz, der ja wirklich so bei Journalisten auch ein bisschen verschrien ist, als ganz schwieriger Interviewpartner, der nicht gerne irgendwie so Fragen beantwortet, wie erzählen Sie doch mal was über Ihre Figur, die Sie da spielen und so.
Ja, ist auch eine öde Frage ist übrigens.
Da wird er halt ziemlich aggro, aber auch im Interview kann man sich auch drüber streiten, ob das dem so einen Gefallen tut, ja. Auf jeden Fall ist er auch bei Beltracchi und man merkt schon so, okay, er spricht auch Deutsch, er spricht da kein Englisch, was er auch gerne mal wohl macht in Interviews, dass er
sagt,
er spricht nur noch Englisch, habe ich mitbekommen.
Oh.
Und bei Beltracchi ist er aber, er ist sehr offen.
Sure. Okay. Sure.
Er ist da sehr halt sehr offen in dem Interview mit Beltracchi, weil er, glaube ich, so diese Unangepasstheit von diesem Künstler irgendwie bewundert. Und auch dadurch kommen wieder so geile Sachen zustande, aber teilweise auch, dass das Gespräch so ein bisschen droht zu scheitern, weil Beltracchi dann irgendwie mal meint, ja, Freunde sind doch immer da irgendwie, oder Heimat ist immer da, wo Freunde sind. Und dann siehst du nur so Walz im Gegenschnitt und er meint so, keine Ahnung. Und ich dachte, okay, jetzt kippt das ganze Gespräch. Und dann gibt's aber einen Türöffner wieder über die Malerei. Da sagt Beltracchi, dass Max Beckmann, also Christoph Waltz wird im Stil von Max Beckmann gemalt, und dass Max Beckmann immer nie über seine Kunst sprechen wollte und es nie erklären wollte. Und auf einmal steigt Waltz voll drauf ein und erklärt, wie sehr er das hasst, wenn Journalisten so doofe Fragen in Interviews stellen, und macht auf einmal total auf. Und ich denke mir, wie krass, das kriegt halt sonst keiner hin, außer dieser Künstler, der eigentlich gar kein Journalist ist und gar kein Interesse hat, gutes Gespräch zu führen. Und das finde ich irgendwie total authentisch und toll an dieser Sendung.
Ich habe...
Es klingt wirklich gut. Ich habe es ja nicht gesehen. Du hast Stefan...
Ich habe eine Folge geguckt.
Wieso hast du das eigentlich nicht gesehen?
Weil
du
ich das nicht sehen muss für mich.
Und hast mit meine Sendung nicht geguckt.
Das mit dem Schönmachen tut mir leid, aber das mit dem Gucken, das wäre ja nur vorauseilender Gehorsam, denn du sollst uns das ja vorstellen. Das besprechen wir ja nicht zusammen. Das darfst du ganz alleine besprechen. Dafür muss ich es nicht gesehen
aber
haben.
Aber Stefan hat es geguckt.
Das vorauseilender Gehorsam.
Nur ein anderer, in eine andere Richtung geeilter.
Nee, die gleiche Richtung. Was?
Nö, nee, ich hab ja nicht. Ach nee, stimmt, du hast vollkommen recht. Ja, ich bin schon ein bisschen müde.
Und wie fandest du es, Stefan?
Ich habe die Folge mit Harald Schmidt gesehen und ich fand die sehr gut. All das, was du gesagt hast, das ist lustigerweise da genauso. Also offensichtlich, Beltracchi sagt, er hat Harald Schmidt noch nie gesehen vorher. Also er kennt die Talkshow nicht.
Das macht er bei Frau Schöneberger auch und sagt, ach, Barbara, wie war nochmal dein Fleischberger?
Und es ist ganz schön, weil er trifft ihn dann und dann sagt er zu Harald Schmidt, sind Sie groß? Und Harald Schmidt sagt dann so ganz, ganz abgebrüht so, ja, jetzt kommt der Standardsatz, das Fernsehen täuscht. Und Beltracchi so, nee, ich kenne sie ja gar nicht. Und es nimmt sogar diesem eitlen Zynismus von Schmidt sofort irgendwie die und die reiben sich dann auch auf eine schöne Art. Und der ist ja wirklich so so geilsperrig. Schmidt fragt dann irgendwann, liegt ihnen Dix? Also er wird im Stil von Dix gemalt und er sagt, ich kann jeden malen, muss mir nicht liegen. Und er hat so eine Arroganz, die aber irgendwie gar nicht unsympathisch ist. Und das Bild, was am Ende bei Schmidt auch rauskommt, ist wirklich spannend, weil es ist nicht vorteilhaft, aber toll. Und Schmidt steht auch davor, die kriegen am Ende das Bild geschenkt. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so im Grunde das Honorar. Ja. Das ist durchaus mehrere 10.000 Euro wert, so ein Beltracchi. Und Schmidt steht dann auch davor und sagt, ja, ich sehe mich durchaus selber nicht in einem geschönten Licht, weil ich sehe mich ja dauernd. Und das wäre so nicht so wie bei Leuten, die zum ersten Mal ihre Stimme im Radio hören, immer so ganz erschrocken sind, sondern er würde auch sein Gesicht dauernd sehen und hätte keine besonders geschönte Meinung eigentlich von seinem Gesicht. Mhm. Und das sagt er alles nur so, ohne den nächsten Satz dann dazu zu sagen, wie... Ich sehe da ja wirklich nicht schön aus auf ihrem Porträt. Das sagt er?
Nee, sagt er nicht.
Okay. Aber du merkst, so, warum erzählt Harald Schmidt das, dass er ja weiß, dass er, also er hat gar kein geschöntes Bild von seinem eigenen Gesicht. Und das, aber alles, was du gesagt hast, also man lernt ganz viel, es ist unterhaltsam, es hat so mehrere Ebenen.
Wo kann man, du hattest gesagt, auf YouTube kann man, oder? Oder
man kann es auf YouTube sehen, ich habe gesehen, dass eine Staffel noch komplett bei Dreisat in der Mediathek steht.
Das läuft auch demnächst nochmal, ich glaube sogar jetzt im Februar läuft es nochmal im Fernsehen auch bei Dreisat.
Ich hab richtig Bock, das jetzt zu gucken.
Bitte mach es.
Wirklich.
Also ganz, ganz toll. Und man lernt wirklich was über Malerei und Kunst noch dabei und ich finde das ganz, ganz toll.
Ich finde ja eh Fälscher irgendwie geil.
Ich wollte noch was fragen. Ja. Warum glaubst du, Stefan, nimmt man ihm das nicht übel? Also diese Arroganz nimmst du ja eigentlich jedem Interviewer irgendwie, würdest du dem übel nehmen oder blöd finden. Warum findet man das bei dem nicht? Habe ich mich ganz lange gefragt.
Weiß ich nicht. Vielleicht nehme ich es ihm sogar übel. Also zum einen ist das ja so ein schöner, ist das halt spannend, dass es so ein gewisser Widerwille und sei es auch nur so ein behaupteter Widerwille ist, das überhaupt zu machen, sich darauf einzulassen. Und dann ist das ja eigentlich in der ganzen Figur schon angelegt, dass der Typ ja wirklich einfach ein Betrüger ist. Und auch da, wenn immer so Fragen dazu kamen, in dieser Folge zumindest, war das so, dass er das auch eigentlich nicht richtig zugeben würde. Er dachte, naja, ist ja niemandem Schaden entstanden und sowas. Und also dieses ganze Gebrochene ist ja in der Figur und in seinem Job schon drin. Also einerseits wahnsinnig begabter Künstler und der andererseits aber sich entschieden hat, zig Millionen zu verdienen durch Betrug.
Ich glaube auch, dass der verdammt stolz drauf ist, dass er so geil gefälscht hat. Das darf er nur nicht so sagen. Also es gibt manchmal den Redakteur, der ihn dann fragt, ob er das bereut irgendwie. Und dann sagt er auch, ja natürlich, das war eine richtig beschissene Zeit und mit dem Knast. Und er hätte das alles nicht machen sollen und so. Aber ich glaube, dass er das eigentlich sehr geil findet, sein Werk. Und ich glaube, um auf diese Frage zurückzukommen, weil ich mich das wirklich lange gefragt habe, hey, wieso finde ich den nicht total doof in dieser Arroganz? Und ich glaube... das Tolle daran ist, dass er ja denjenigen, der ihm gegenüber sitzt, immer noch malt. Und das hat was mit ganz viel Aufmerksamkeit und Hingabe zu tun, so dass das von Grund auf schon mal so eine Wertschätzung dem Gegenüber einfach da ist, so dass er dann echt alles fragen, machen und denjenigen sogar nicht mal kennen kann.
Ja.
Darf.
Ja, und es hat halt natürlich dadurch auch so was, ich hätte jetzt was gesagt, was Schnöseliges. Also bei Harald Schmidt kommt dann am Ende da irgendwie in das Büro und übergibt da so sein Bild und das wird jetzt nicht groß inszeniert als, und jetzt enthüllen wir hier das Ergebnis, sondern er schleppt dann, und das Büro von Schmidt damals war wohl auch irgendwie so ein kleines, blödes Büro, und er schleppt da rein, hat sich auch nicht schön gemacht, hier ist das, und Harald Schmidt sagt ein paar Sachen. Es ist extrem uninszeniert und
unprätentiös.
Ja.
Ich habe es ja überhaupt nicht gesehen, aber alles, was ihr erklärt, klingt auch, ich könnte mir vorstellen, wobei vielleicht ist es anders, weil ich es nicht gesehen habe, aber dass auch der Teil, dass der sich auch keine Mühe, dass der erstens kein Fernsehgesicht ist und augenscheinlich auch gar nicht vorhat, eins zu sein, sondern irgendwie, und der quasi so tut, als hätte ihn da jetzt irgendjemand für die Sendung verpflichtet, na, dann setzt er sich halt hin und malt Leute, die er nicht kennt. Und das kann man ja jemandem nicht so richtig übel nehmen. Im Gegensatz findet man es ja vielleicht sogar irgendwie angenehm zu denken, ach, der macht jetzt auch keinen Quatsch, und ja, hier ist ein Bild, ich hab das gemalt, ja, bitteschön.
Aber also da habe ich jetzt schon das Gefühl, dass das, also der ist schon wahnsinnig eitel, aber aber der macht das halt auf diese andere Art. Der findet sich super. Der ist
halt selbst einfach Künstler.
Aber der darf sich halt auch super finden. Das muss er erstmal hinkriegen, so gut zu malen. Also ich meine, wenn man dann nochmal kurz definieren will, was Kunst ist und was nicht, aber wenn du exakt so malen kannst wie all die Leute, hast du ja irgendwas zumindest
handwerklich drauf. Der macht ja auch selber jetzt ganz viele Ausstellungen und so. Also ich glaube, der verdient auch wieder Geld.
Malt er auch eigene Sachen? Also so,
ja, das macht er jetzt eben. Also ich glaube,
in einem eigenen
jetzt
Stil und nicht so, hier ist der Picasso nur von mir.
Nee, der macht jetzt auch eigene Sachen und macht da Ausstellungen dazu, hat jetzt aber halt diesen Namen Wolfgang Beltracchi, den jetzt jeder kennt, wegen dieses Kunstfälscher-Dings.
Geil. Ich habe richtig Bock, das zu gucken.
Sowas bitte guck nicht das. So. Und es sind auch gute Promis irgendwie, ne? Ja. Also so, ich glaube, es gibt auch noch eine Folge mit Mario Gomez, es gibt Harpe Kerkeling, Otto ist dabei, also irgendwie...
Hochwertige Promis.
Ja, ich meine, oh, Christoph Waltz, ich meine, hallo.
Warum sind wir da noch nicht angefragt worden?
Ich frage es mich die ganze Zeit, ne? Und ich bin so gut zu malen.
Ja, aber echt.
Ist wirklich so, gerade
vielleicht
so
ist es zu einfach. So vielleicht wäre es echt zu einfach.
In welchem Stil möchtest du gerne gemalt werden? Ich will sowas so.
Ich wollte gerade sagen, wir können Wolfgang Beltracchi nur auf die Art und Weise kennenlernen, dass sich jemand malen lässt. Und ich würde sagen, das fällt jetzt dann auf Sarah, weil ihr könnt den nicht einladen, weil der kennt keine Serie.
Und ich würde jetzt bei Dreisat anrufen und sagen, schönen guten Tag, guter mein Name, ich würde gern gemalt werden.
Aber ehrlich gesagt, kennenlernen will ich den auch nicht.
Ich habe auch ein bisschen Angst.
So sympathisch fand ich den jetzt nicht.
Ich wäre gern so dabei, wenn Sarah gemalt wird.
Ich hätte gern so ein Bild, was mehrere 10.000 Euro wert ist, wie ich so hackfressig im Stil von Dali gemalt werde.
Wir sind
wie
doch
gerne
hier in einem
du da sitzen
Podcast.
Würdest und dich malen lassen würdest.
Ich wäre so eher der Otto Dix-Typ. Ich kann mir genau vorstellen, wie dieses, weil Otto Dix hat doch auch mal, das sah doch immer so ein bisschen runter, war das nicht so 20er Jahre, so ein bisschen runtergerockt, immer alle so ein bisschen hohlwangig und dunkle Augen, da kann ich mir so einen Harald
Schmidt. Ich glaube, Otto Dix war auch schon mal, der
vorstellen.
War ja schon mal dran.
Ja, mit Harald Schmidt.
Ja.
Hast du doch gesagt. Und ich habe mir gerade Harald Schmidt, ich frage mich, ob die sich auch sehr genau überlegen, weil es macht totalen Sinn, finde ich, Harald Schmidt in Dix zu malen und Barbara Schöneberger in Klimt.
Was würden wir denn bei Sarah wollen?
Ja, deswegen sage ich ja.
Picasso.
Weil ich so eckig bin, so sperrig bin, ne?
Da wirst du komplett dekonstruiert.
Ich will eher hier so ein Mucha, sowas, so ein bisschen jugendstilig, alles fließt, super lange Haare, wie ich sie auch im echten Leben habe. Und dass ich so super dünn und super lange Haare, sowas.
Das ich will nicht gemalt werden, ich hätte nur gern ein eigenes Verb, so wie Marie Kondo.
So ein Ries.
Ja.
Naja. Sag noch schnell, wofür wäre da wo, dann das Verb würde aber stehen für schnell erregbar beim Thema aufräumen.
Vielleicht ist es auch kein Riesen. Nee,
Probleme haben sie nicht zugeben, obwohl er schon zugegeben
genau,
hat.
Genau, und dann sagt man, you pull the Ries. Ah gut, okay, dann lassen wir es zu einem Verb machen. Immer wenn man sich nicht eingestehen kann, dass man scheiße ist, dann pullt man einen Ries.
Seid ihr mir dankbar, wenn ich jetzt keinen Weißweinwitz mache?
Ich hatte ihn im Kopf und habe ihn nicht gemacht.
Ich auch nicht.
Kurz, ja, naja,
okay,
geht
gut.
So. Du
okay,
hast,
okay.
Naja. Ja. Ich war eben noch bei Kimono und Kisterio.
Ich war gerade noch dabei, dass ich eigentlich...
Entschuldigung, ist auch schon spät.
Sollen wir es hier abbrechen vielleicht?
Ich wollte gerade noch ganz deutlich sagen, dass Dreisat doch bitte anrufen soll, damit wir Sarah
damit
malen
Sarah
können
gemalt
und,
wird.
Und damit ich Wolfgang Beltracchi kennenlernen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Oh, was für ein großer super.
Wobei, für mich läuft es auch gut. Ich hätte dann so ein 10.000 Euro, und dann müsste ich mich halt streiten eine halbe Stunde lang mit dem Typen, aber dafür hätte ich dann...
Und Stefan kriegt am Ende das Bild.
Nee.
Hä? Dann habe ich gar nicht... Nee,
ich dachte, aber Stefan muss ja auch was davon haben.
Nee, ich bin da so ganz gerne nicht dabei.
So eine Kuttner bei dir über dem Sofa? Nee. Warte, denk doch nochmal drüber nach, vielleicht sehe ich schöner aus.
Ja.
Ach, lass mich, so ist Zeit zu Ende zu machen. So, Hausaufgaben sind verteilt, wir sprechen mindestens über Sex Education nächstes Mal und gucken, was dann noch dazu kommt. Die Sandra Ries war ein sehr befriedigender Gast, wenn auch ein bisschen She pulled the Ries ab und zu.
Ja, finde ich auch.
Hin und wieder war es ein bisschen ganz schön riesig. Die Sache mit der deine Vorbereitungsgeschichten fotografieren wir gleich noch, das ist mir unangenehm, denn die hat zu jeder Sendung dieses komische, in der Mitte steht der Name und rechts und
unterschiedlich farbig.
Das ist mir
markiert,
auch ein bisschen unangenehm. Das ist ja das, was mir unangenehm ist. Da
das war ein Kondo.
Das ist einfach, das Kondo ist halt gepult. Riesig.
Ja. Nee. Riesig ist, wenn man nicht zu seinen Problemen steht. Wir haben dir leider jetzt eine ungünstige Charaktereigenschaft übergeworfen. Das ist ein Kondo,
den
du da
gemacht möchte ich nicht, dass das riesig ist.
Ja, aber das hat sich jetzt schon, das ist jetzt schon, die Leute haben es jetzt schon, jeder sagt es. An dem Moment haben schon drei Leute zu ihren Leuten das gesagt.
Zack im Duden.
Ja, zack im Duden. So, Kondorieschen. Kondorieser-Ries. Okay, gut, dann hören wir auf jetzt. Entschuldigung.
Lass mal aufhören zu gucken.
Komm, wir gehen jetzt.
Tschüss.
Tschüssi. Ciao. Danke, Sandra, du warst toll.
Bye, bye.
Danke für den Kuchen auch.